Letztes Mal hat es ja nicht mehr gereicht mit der Zeit, um die letzten Kapitel von Sacharja, die Kapitel 12 bis 14, zu studieren. Und das wäre so schade gewesen, wenn wir da einfach im Eiltempo über diese Kapitel hinweggegangen wären. Und so habe ich beschlossen, dass wir diesen letzten Teil nochmals dafür umso ausführlicher heute miteinander dran nehmen. Und so können wir dann nächstes Mal den letzten der 12 kleinen Propheten dazu nehmen und dann ist diese Serie in sich geschlossen mit den 12 kleinen Propheten. Dann geht's weiter mit anderen Bibelbüchern. Wir haben gesehen, das Prophetenbuch von Sacharja wurde verfasst in der Zeit um 520 vor Christus. Das Thema ist Gottes tröstliche Zukunftsabsichten für die Stadt Jerusalem. Der Prophet Sacharja hat diese Kapitel geschrieben im Blick auf die Juden, die damals eben aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt waren, ganz von Null an wieder beginnen mussten und sie erlebten viel Feindschaft von fremden Völkern im eigenen Land. Der Prophet Sacharja hat sie ermutigt im Blick auf die Zukunft. Gott hat mit der Stadt Jerusalem Herrliches im Sinn. Und das sollte in dieser schwierigen Gegenwart damals den Juden Mut machen, treu zu bleiben und ganz klar den Weg voranzugehen. Ich lese nochmals die Kurzzusammenfassung Sacharjas vor. So kann man in wenigen Sätzen das Buch umschreiben. Jerusalem soll zwar lange Zeit ein Spielball der Weltmächte sein und dabei viel Elend sehen, doch die bestimmte Zeit wird kommen, wann der Ewige sich Jerusalems in Gnade annehmen wird. Er selbst wird für diese Stadt kämpfen. Der gläubige Überrest wird auch kämpfen. Der Messias wird sein herrliches Weltreich errichten und Jerusalem zu dessen Hauptstadt erheben. Das Buch Sacharja, haben wir gesehen, besteht aus verschiedenen Hauptabschnitten. Zunächst der erste Teil, die Nachtgesichter des Propheten. Das waren die Kapitel 1 bis 6. Und dann kam ein weiterer Teil, Kapitel 7 und 8. Da ging es um verschiedene Fragen zum Thema Fasten und Fastentage. Und dann kommt eigentlich der dritte Hauptteil, die Kapitel 9 bis 14. Und da haben wir aber gesehen, diese Kapitel sind nochmals ganz eindeutig, ganz klar zweigeteilt. Also die Kapitel 9 bis 11 sind für sich ein Block und die Kapitel 12 bis 14, die wir heute betrachten, ein in sich geschlossener Block. Es geht in diesen Kapiteln ganz besonders um den Messias, den verheißenen Erlöser. Aber in dem ersten Block, 9 bis 11, ist der besondere Schwerpunkt gelegt auf das erste Kommen Jesu. Auf den leidenden Messias, der auf dem Esel nach Jerusalem reiten wird, Sacharja 9, Vers 9. Der gute Hirte, der von seinen eigenen Schafen verworfen wird, und schließlich für 30 Silberlinge schmählich verkauft werden sollte, Sacharja 11. Es wird auch manchmal gesprochen über das Kommen in Macht und Herrlichkeit, aber so der Akzent liegt auf dem ersten Kommen Jesu, der verworfene Messias. Und jetzt die Kapitel 12 bis 14, die legen den Akzent auf den triumphierenden Messias. Der Jesus, der ein zweites Mal wiederkommen sollte, um nicht mehr zu leiden, sondern um seine Herrschaftsansprüche auf diese Welt geltend zu machen, um seinen Herrschaftssitz in Jerusalem einzunehmen. Auch in diesem Block wird nicht nur der triumphierende Messias besprochen, sondern es wird gezeigt, der triumphierende ist derselbe wie der, der einmal gelitten hat. Also sehen wir, in beiden Kapiteln wird auch die andere Seite gezeigt, aber der Akzent ist 9 bis 11, der leidende Messias, 12 bis 14, der herrschende Messias. Aber die Kapitel machen klar, es gibt nur einen Messias, der in zwei Phasen erscheinen sollte. Das ist für uns alle so selbstverständlich. Aber man muss wissen, im Judentum hat man zwar erkannt, es gibt Beschreibungen von einem Leidenden und Beschreibungen von einem herrschenden Messias. Und so hat sich die Idee entwickelt, es gäbe zwei verschiedene Messias. Der Leidende und der Herrschende. Und so kann man das eben in der rabbinischen Literatur finden, da wird gesprochen von dem leidenden Messias als dem Maschiach ben Yosef, der Messias, Sohn des Josef. Und das ist der Leidende, der so leidet, wie Josef gelitten hat und von seinen Brüdern verworfen worden ist. Und den anderen Messias, wie sie meinten, einen anderen, den herrschenden Messias bezeichneten sie als Maschiach ben David, der so wie David auf dem Thron sitzen und herrschen sollte. Nun ist ja interessant, Josef war zwar der Leidende, von seinen Brüdern verworfen, aber später wurde dieser selbe Josef der herrschende Josef, der nicht nur über Heiden regiert hat in Ägypten, sondern schließlich auch über seine Brüder. Über seine eigene Familie, die mussten sich schließlich vor ihm beugen. Und seine Herrschaft anerkennen. Und wenn wir das Leben von David anschauen, ja, David war nicht immer der Herrschende, sondern er hat lange Zeit gelitten unter der Verfolgung seines eigenen Volkes, unter der Regierung von König Saul. Er war einmal der verworfene David und erst später wurde er der anerkannte König. Und so sehen wir gerade in diesen beiden Personen, Josef und David, wie der Leidende derselbe ist wie der Herrschende. Aber zuerst das Leiden und dann das Herrschen. Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern, die er auf dem Weg nach Emmaus begleitet hat, klar gemacht in Lukas 24. Sie waren niedergeschlagen. Sie hatten gehofft, Jesus sei der, der Israel erlösen sollte, und jetzt ist alles für sie so anders gekommen. Er wurde gekreuzigt. Und da erklärte Herr Jesus in Lukas 24, Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend, also auch Zacharja, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also er sagt, ihr seid unverständig, ihr habt ein lahmes Herz, ihr glaubt nicht an alles, was die Propheten gesagt haben. Ihr habt nur das gesehen mit dem herrschenden Messias, aber das ist ja nicht alles. Ihr müsst alles glauben. Und dann zeigt der Herr Jesus, musste nicht der Christus, das ist das griechische Wort für Messias, musste nicht der Messias dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Also zuerst leiden und dann Herrlichkeit. Und das hat der Herr Jesus anhand des ganzen Alten Testaments ihnen gezeigt. Und die Reaktion war diese, Vers 32, und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Das führt zu einem brennenden Herzen. Wenn so die Schrift geöffnet wird und wir den leidenden und den herrschenden Messias sehen. Noch eine Stelle, 1. Petrus 1, da erklärt dieser Apostel in Vers 9, er spricht von der Errettung und sagt, Vers 10, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Petrus macht klar, die Propheten haben nicht immer einfach alles verstanden, was ihnen geoffenbart wurde, sondern sie haben darüber nachgedacht, wie müssen wir diese Dinge einordnen. Und sie haben also nachgesucht, wie ist das alles gemeint mit dem Messias. Aber Petrus sagt, sie haben nachgedacht über diese Leiden, die auf Christus kommen sollten, und über die Herrlichkeiten, die danach kommen sollten. Also sie haben diesen Unterschied gesehen, auch diese Reihenfolge. Zuerst leiden, dann herrschen. Und das ist ein wichtiger Grundsatz überhaupt für das christliche Leben. Der Apostel Paulus hatte auf der ersten Missionsreise verschiedene Gemeinden gegründet. Kurze Zeit später besuchte er alle diese Gemeinden wieder. Und die zentrale Botschaft, die er diesen Gemeinden dann weitergegeben hat, fasst Lukas in Apostelgeschichte 14 so zusammen. Vers 22 oder Vers 21 am Schluss. Indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also zuerst leiden und dann in die Königsherrschaft eingehen, in das Reich Gottes. Ja, jetzt gehen wir zum Bibeltext in Sacharja, den wir auf dem Skript haben. Es fällt auf, hier sind es nicht mehr so schöne poetische Zeilen, wie wir das uns so oft gewohnt waren, jetzt bei den kleinen Propheten. Aber hier ist es so, Sacharja 12 ist in Prosa geschrieben. Aber wir sehen dann später in Kapitel 13, Vers 13, da ist es wieder Poesie. Und darum habe ich dann wieder die poetischen Verszeilen im Hebräischen auch im Deutschen sichtbar gemacht. Ich lese Sacharja 12, Vers 1. Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen, des Ausspanners des Himmels und Gründers der Erde und Bildners des Geistes des Menschen in seinem Innern. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Und es werden sich gegen sie versammeln alle Nationen der Erde. Zunächst mal bis hierher. Wichtig ist, Vers 1 macht klar, wer in diesem Text spricht. Das wird ganz, ganz wichtig sein im Weiteren. Ich sage nur noch nicht, warum. Es ist also ganz klar, wer spricht, Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen. Im Hebräischen steht das Wort, der Eigenname Gottes, Yahweh. Vier Konsonanten, J, H, W, H. Yahweh heißt im Deutschen der Ewigseiende, der Unwandelbare. Die hebräische Wortwurzel HVH, Hava, bedeutet Sein. Und so ist Yahweh einfach der Seiende. Also der, der Leben in sich selbst hat. Der nie einen Anfang hatte, nie ein Ende haben wird. Und der allein eben Geschöpfen Leben geben kann. Er spricht. Und dann haben wir noch weitere drei Namen Gottes. Es lohnt sich ja beim Bibellesen, jeweils die Namen Gottes mit einer speziellen Farbe anzustreichen. Ich habe das vor Jahren begonnen so zu machen und da hat man dann bald einmal eine Sammlung von Hunderten von Namen Gottes beieinander. Und jeder Name sagt eben über das Wesen Gottes etwas aus. Durch diese Namen offenbart sich Gott, wer er ist. Und so haben wir also hier einen zweiten Namen, Ausspanner des Himmels, dann Gründers der Erde und Bildners des Geistes des Menschen in seinem Innern. Ausspanners des Himmels. Was bedeutet das? Nun, dieser Ausdruck, dass Gott die Himmel ausspannt, ausbreitet, findet sich in einer ganzen Reihe von Bibelstellen. Auch in Jesaja, in den Psalmen. Es war immer schwierig, sich darunter etwas Genaues vorzustellen. Aber heute, wo man zum Beispiel mit dem Hubble-Teleskop sieht, es muss im ganzen Weltall etwa 100 Milliarden Galaxien geben. Also solche spiralförmigen Sterneninseln mit je etwa 100 Milliarden Sternen oder Sonnen, ist ja das Gleiche. Von Auge kann man von diesen Galaxien praktisch nichts sehen. Nur von unserer Galaxie, zu der wir gehören, mit unserer Erde und unserer Sonne, da sieht man in schönen Nächten die Milchstraße. Scheinbar so ein weißer Nebel. Da haben die Alten früher gemeint, in ihrer mythologischen Fantasie, das sei Milch, die ausgeschüttet worden ist. Und darum haben das Milchstraße, griechisch Galaxie, genannt. Aber mit dem Teleskop haben wir schließlich erkannt, ja nein, all dieser ganze Nebel, das ist eine ganz dichte Ansammlung von einzelnen Sonnen, Sternen. Und die gehören alle zu dieser Sterneninsel, zu dieser Spirale, mit etwa in unserem Fall etwa 200 Milliarden Sonnen. Ein gewaltiges Ordnungssystem. Aber man kann von uns aus, von der Schweiz aus, einen Nebelfleck von Auge sehen. Das ist der Andromeda-Nebel. Und der hat sich herausgestellt als eine weitere solche Sterneninsel. Mit etwa 100 Milliarden Sonnen. Aber sonst sieht man keine mehr. Von Südafrika aus, dort sieht man noch zwei solche Nebel. Die große und die kleine Magellanische Wolke. Und das sind auch Galaxien mit etwa 100 Milliarden Sonnen. Aber sonst sieht man gar nichts weiteres. Das heißt also, wenn wir irgendwo isoliert im Weltall sein würden, die Sonne und die Erde darum herum, würden wir eigentlich nachts gar nichts sehen. Der Sternenhimmel wäre schwarz. Aber weil wir in eine Galaxie hinein gebunden worden sind, sehen wir überhaupt einen Sternenhimmel nachts. Denn alle Sterne, die man sieht, jetzt abgesehen von diesen drei Flecken, die ich erwähnt habe, sind Sterne aus unserer Galaxie. Aber mit den modernen Teleskopen und ganz besonders mit dem Hubble-Teleskop konnte man sehen, es gibt mindestens etwa 100 Milliarden weitere solche Sterneninseln. Und was man auch sieht, ist, aufgrund der Natur des Lichtes, je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich. Und was normal ist, man sieht sie in allen Richtungen von der Erde zur Hauptsache wegbewegen. Und das war eine Entdeckung im 20. Jahrhundert. Ja, das Weltall dehnt sich aus. Da hat man daraus geschlossen, ja, also in der Vergangenheit muss das Weltall kleiner gewesen sein als jetzt. Denn es dehnt sich ja aus. Und im atheistischen Unverstand hat man das noch weiter zurückrechnen wollen und hat schließlich gesagt, ja, wenn alles so, sich so ausbreitet, dann muss doch einmal alles beieinander gewesen sein. Und dann gab es eben den Big Bang, den großen Knall, den Urknall und dann hätte alles begonnen. Aber das ist in sich eine so unsinnige Idee, weil man ja weiß aufgrund der Naturgesetze, wenn die ganze Masse des Weltalls an einem Punkt beieinander wäre, dann kann es ja nicht mehr knallen. Dann kann es nur noch machen. Ja, dann gäbe es ja ein schwarzes Loch. Die Masse zieht sich ja an gegenüber dem das Zentrum hin. Und dann würde die ganze Masse in sich zusammenfallen in einem schwarzen Loch. Und man kennt ja Orte im Weltall, wo solche schwarze Löcher da sind, also wo die Materie verschluckt wird und nicht mehr herauskommt, weil dort so große Konzentrationen von Materie ist. Man nimmt übrigens an, bei all diesen Sterneninseln, also bei diesen Spiralgalaxien, dass im Zentrum ein schwarzes Loch ist. Also alles eben kollabiert, in sich zusammenfällt. Ja, also wenn alles beieinander gewesen wäre, dann gibt es ja nur ein schwarzes Loch. Es kann gar nicht knallen. Drum die Frage ist keine dumme Frage, die muss man den Lehrern stellen. Was hat geknallt? Wer hat geknallt? Und er sagt, das ist eine dumme Frage. Es hat einfach geknallt. Ja, warum wissen Sie, dass es geknallt hat? Ja, wir sehen ja. Es gibt ja ein Weltall und es dehnt sich ja aus. Ja, aber das geht ja nicht mit dem Schwerkraftgesetz in der Physik. Und was sagen Sie dann? Und jetzt spreche ich von den ganz intelligenten Physikern unserer Zeit, die sagen, natürlich geht das nicht, aber am Anfang gab es noch keine Naturgesetze. Also das heißt, man muss glauben, wenn man Atheist ist, den Anfang kann man mit Naturgesetzen nicht erklären. Der Anfang war, in dem Fall, wenn es nicht natürlich ist, übernatürlich. Ja, und die gleichen Leute können uns komisch anschauen und sagen, was ihr glaubt an einen übernatürlichen Schöpfer. Natürlich glauben wir an einen übernatürlichen Schöpfer. Weil ohne, mit natürlicher Erklärung geht es gar nicht. Aha. Ja, und die Bibel sagt das. Gott ist der Ausspanner des Himmels. Das ist ein Name Gottes. Aber die Bibel sagt nichts von einem Urknall. Sie sagt nur, dass Gott den Himmel ausbreitet, ausdehnt. Das ist wahr. Also kein Urknall, aber eine Ausdehnung des Weltalls, ja. Und darin sehen wir Gottes Macht, der eben nicht nur im Anfang alles erschaffen hat, sondern auch das ganze Weltall in seiner Hand hat, ständig. Er ist nicht nur der Erschaffer, sondern auch der Erhalter des Weltalls. Er ist auch der Gründer der Erde. In Hiob 38 stellt Gott Hiob aus dem Sturmwind die Frage, wo bist du gewesen zu der Zeit, als ich die Erde erschaffen habe? Das ist eine sehr demütigende Frage. Denn jeder von uns muss sagen, ja, dann war ich nirgends. Ich war nichts. Ja, also, was will ein Nichts gegen Gott aussagen? Also, Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ja, hier in Sacharja spricht der Gründer der Erde. Das muss uns demütig machen. Niemand war da. Und es muss uns auch demütig machen, wenn wir sehen, eben wie mit der Urknalltheorie, wie unsinnig intelligente Menschen einfach zurückgerechnet haben und sich gesagt haben, ja, wenn es sich ausdehnt, dann muss es ja einmal beieinander gewesen sein. Das war der Anfang. Wenn mein jüngster Sohn, Daniel, er ist jetzt 10, sagen würde, Papa, heute mit 10 bin ich so groß, oder vielleicht besser, so klein. Und er ist ein bisschen klein. Aber das wird nicht so bleiben. Und er sagt, ich weiß, bis 10 bin ich so groß geworden, jetzt weiß ich, wie groß ich dann mit 20 bin. Und dann kann ich auf dich herabschauen. Und mit 30 noch mehr. Ja, aber da macht er eine falsche Rechnung. Die Gegenwart oder auch die jüngere Vergangenheit ist nicht der Schlüssel für die Zukunft. Da macht man Fehlschlüsse. Und nun, wenn man also von dem, was man heute sieht, das Weltall dehnt sich aus der Gegenwart Rückschlüsse macht für den Anfang, für die Vergangenheit, dann gibt es eben Fehlschlüsse. Man sagt, dann war einmal alles beieinander. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, erster Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also das Weltall und den Planeten Erde. Und Gott hat genau festgesetzt die Maße. Wer hat ihre Maße bestimmt? Die Erde hat eine ganz bestimmte Masse und glücklicherweise nicht mehr. Denn wenn die Erde viel größer wäre, würden wir alle so zerdrückt und zerknirscht herumlaufen, weil wir so unter der Anziehungskraft leiden würden. Wie ein Pilot, wenn er die Schallmauer durchbricht und da eben ein Mehrfaches von Gewicht im Stuhl spürt. Also, auch gut, dass sie nicht kleiner ist. Denn dann wären wir so wie auf dem Mond, wo man ein bisschen hüpft und schon ist man da ein paar Meter vom Boden weg. Das wäre auch nicht so angenehm, oder? Sondern es ist genau so, dass es für uns gut ist, so zu leben auf der Erde. Und ich möchte noch dazu nehmen, Vers 2, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Gott sagt zu Hiob, so, jetzt sollst du einmal mir Unterricht geben über die großen Fragen der Welt. Ganz ironisch, oder? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Was will der Mensch schon sagen? Aber dieser Vers 2 ist ganz interessant. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Der Rat, das ist Gottes Plan mit dieser Welt, mit den Menschen. Und diesen Rat kann man verdunkeln mit Worten ohne Erkenntnis. Also der Mensch kann durch sein Reden, durch sein Schwatzen, kann er Gottes Ratschluss und auch Gottes Weisheit, die wir durch die Schöpfung erkennen können, kann er völlig verdunkeln. Und das ist ein aktuelles Thema in den Schulen. All das, was man in der Schule im Biologieunterricht und so weiter den Kindern beibringt, das wäre so ideal, um ihnen zu zeigen, dass Gott existiert und ein wunderbarer Gott existiert. Aber mit Worten ohne Erkenntnis wird das alles zugedeckt und verdunkelt. Und so, bevor Gott also über diese Dinge der Weltentstehung spricht, sagt er, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und da kann jeder selber die Antwort geben. Ja, also das zu diesem Wort der Gründer der Erde. Und jetzt, was erstaunlich ist, Vers 7 in Hiob 38 sagt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Erde hat einen Eckstein. Was ist der Eckstein in der Architektur? Das ist ein Begriff aus der Architektur des Altertums. Der Eckstein war der erste Stein, den man auf ein Fundament auflegte. Und nach der Position dieses Steines wurden alle weiteren Mauern gebaut. Und Gott spricht also von einem Eckstein der Erde, nachdem alles weitere der Erde aufgebaut ist. Nun, die Erde ist eine Kugel. Ist nicht wie ein Haus, viereckig oder so, ja? Oder rechteckig, räumlich. Nein, eine Kugel. Und das Zentrum, nimmt man ja an, aus berechtigten Gründen, ist ein fester Eisenkern. Und dank diesem Eisenkern haben wir auch den Magnetismus um die Erde. Und diesen Magnetismus brauchen wir unbedingt als lebensnotwendig, weil er gefährliche Strahlen aus dem Weltall abschirmt, damit wir überhaupt leben können. Aber da ist dieser Kern und dann kommen verschiedene Schichten darüber und dann ganz zu oberst kommen diese beweglichen Platten des Festlandes und auf denen wohnen wir. Ich habe ja heute Morgen erklärt, wie gerade im Land Israel, da kommen so zwei solche Platten zusammen und da in diesem Zwischenbereich ist ja dieses Tal des Jordantals und das Tal des Toten Meeres abgesackt. Und darum ist es dort im Toten Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Tiefster Ort der Welt. Also alles, alle weiteren Strukturen, auch das, was, worauf das Festland abgestützt ist, ist alles eigentlich ausgerichtet an diesem Eisenkern. Das, den kann man effektiv bezeichnen als den Eckstein. Und in Vers 6 sagt Gott, in was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Mitte der Eckstein und dann kommen diese weiteren Schichten und schließlich darüber, abgestützt auf diese Grundfesten, kommen die tektonischen Platten. Ja, also. Ja, das ist wieder etwas ganz anderes. Im Psalm. Ja, aber wir können vielleicht später noch die Fragen, wegen der Aufnahme sollten wir die Fragen nicht dazwischen stellen. Der Herr Jesus ist der Eckstein der Gemeinde. Und wenn wir verstanden haben, was der Eckstein überhaupt sonst ist im Alten Testament, dann verstehen wir auch besser, was der Herr Jesus ist. Nach ihm muss sich alles eben ausrichten in der Gemeinde. Ja, jetzt haben wir also diesen Ausdruck gesehen, der Gründer der Erde. Und schließlich der Bildner des Geistes des Menschen in seinem Innern. Der Mensch hat einen Geist, der nicht materiell ist. Der Mensch ist ja nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 eine Einheit aus Geist, Seele und Körper. Und die Atheisten wollten ja das abstreiten, es gibt keinen Geist. Alles ist Materie. Aber interessant ist, heute, wo selbst liberale Theologen abstreiten, dass es eine Seele gibt, unabhängig vom Körper, kommen die Neurologen mit ganz neuen Einsichten. Ja, vor Jahren schon hat ja Wilder Penfield das Buch geschrieben, The Mystery of the Mind. Das Geheimnis des, Mind ist das schwierig zu übersetzen, des menschlichen Geistes, so etwa. Und das war ein Mann, der hat viele Operationen durchgeführt am offenen Gehirn. Oder wenn man ein Gehirn schneidet, das ist kein Problem, das macht keine Schmerzen. Aber man muss zuerst also die Platte oben öffnen, die Knochenplatte oben aufschneiden. Und da braucht es natürlich schon Betäubung. Aber dann ist der Patient wach und der Arzt muss jetzt genau wissen, wo ist bei diesem Patient die Region des Sprachzentrums. Und das macht er so, er zeigt zum Beispiel ein Bild, ein Dia mit einem Schmetterling. Dann anästhesiert er eine Stelle, wo er denkt, das ist das Sprachzentrum, und sagt er, was sehen Sie? Der Patient wird ein bisschen unwillig, und dann lässt er wieder los, und dann sagt er, es ist ein Schmetterling. Aber ich fand das Wort nicht. Und dann wollte ich sagen Motte, aber ich konnte es auch nicht sagen. Ah, dann weiß er also, hier darf ich nicht schneiden, denn sonst kann er plötzlich nicht mehr sprechen. Und dann versucht er eine andere Stelle und da plötzlich der Patient macht so eine Zuckung mit dem Finger, dem rechten Finger, und sagt der Arzt, und er hat, Wilder Penfield hat etwa 1500 solche Operationen gemacht. Dann sagt er, warum haben Sie jetzt den Finger gehoben? Dann sagt der Patient, das habe nicht ich gemacht, das haben Sie gemacht. Ja, und so weiß er genau, wo was, weil bei jedem Menschen ein bisschen anders ist im Gehirn, weiß er, wo was ist und wo man schneiden darf, zum einen Tumor herausholen und wo nicht. Und Wilder Penfield schreibt in diesem Buch, und das Erstaunliche ist, wir können alles Mögliche lokalisieren, wo man spricht, wo man versteht, wo man die Finger bewegt, wo man und so weiter, wo die Reflexe sind. Man findet keinen Ort, wo das Ich ist. Oder? Also da den Finger zucken macht, dann sagt der Patient, das haben Sie gemacht, nicht ich. Und so sagt er, es ist eigentlich eben so, das Gehirn ist wie ein Computer und da ist etwas, was mit diesem Gehirn denkt und arbeitet, aber es ist nicht Teil des Gehirns. Das ist Seele und Geist und hier wird Gott vorgestellt, er ist der Bildner, Fußnote, wörtlich der Töpfer des Geistes des Menschen in seinem Innern. Und der Geist des Menschen ist ja etwas, das sich entwickelt, schon im Mutterleib, und dann als Kleinkind. Und Gott ist es, der eben auch diesen Geist des Menschen in seinem Inneren formt, wie ein Töpfer den Lehm formt. Auch da sehen wir Gott, der nicht nur am Anfang einfach die Welt erschaffen hat und sich jetzt zurückgezogen hätte, sondern derselbe Gott, der auch das Weltall ausdehnt, er ist es, der unseren Geist in unserem Innern wie der Töpfer formt, von unserem Kindesalter bis ins Erwachsenenalter und auch dann weiter. Also dieser Gott spricht da zu uns in Zacharja 12 bis 14. Jetzt Vers 2 habe ich schon gelesen. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Jetzt geht es eben um das Thema, das so zentral ist in Zacharja, Jerusalem. Und zwar in der Endzeit. Die Stadt Jerusalem soll eine Taumelschale werden für alle Völker ringsum. Was ist eine Taumelschale? Fußnote 3 habe ich erklärt. Man kann auch übersetzen, eine Schale des Schwankens. Das heißt, Jerusalem soll zu einer Trinkschale mit Alkohol werden, die das klare Denken verunmöglicht. Für wen soll Jerusalem so etwas werden? Nicht für die ganze Welt, für alle Völker ringsum. Das ist doch hochaktuell. Also die sollen richtig beginnen zu spinnen, wegen dem Gedanken Jerusalem. Die werden verrückt nach Jerusalem. Alle Völker ringsum, was ist das heute? Ja, Libanon, Syrien, Jordanien, dann ein bisschen weiter unten Saudi-Arabien und Ägypten. Und dann natürlich auch die Palästinensergebiete. Und darüber hinaus, ein bisschen weiter, das sind die direkt umliegenden, und dann kommt auch der Irak und Iran und so weiter und so fort. Für alle Völker ringsum. Ja, und das ist, da sind wir mittendrin, wie die islamisch-arabische Welt, die ist verrückt nach Jerusalem. Und es wird ganz klar gesagt, die arabischen Palästinenser, die fordern einen Staat, und zwar mit der Hauptstadt Jerusalem. Warum wollen die Jerusalem? Im Koran wird Jerusalem nicht ein einziges Mal erwähnt. Ja gut, sie kommen dann immer mit, aber in Sure 17 steht doch. Was steht in Sure 17? Ja, von dieser Nachtreise Muhammads zu der weit entferntesten Moschee, El-Aqsa. Weit entfernteste. Ja, das steht dort. Und die spätere islamische Interpretation sagt, Muhammad sei eines Nachts auf El Burak, einem Pferd, dessen Sprünge so weit reichen wie das Auge, sei er von Mekka nach Jerusalem gegangen, hätte dort Al Burak stehen gelassen, da wo heute die El-Aqsa-Moschee ist, dann sei er zum Felsen gegangen, der heute im Felsendom ist, und habe dort gebetet, und dann sei er in den Himmel gegangen zu Allah, habe die rechte Art des Betens gelernt, sei wieder runtergekommen und mit El Burak vor Morgengrauen wieder in Mekka angelangt. Aber das ist eine spätere islamische Interpretation der 17. Sure. El-Aqsa hat offensichtlich zur Zeit von Muhammad einen Ort in der Nähe von Mekka gemeint. Und später, eben im 7. Jahrhundert, hat man den Felsendom gebaut und dann um 705 die El-Aqsa-Moschee und hat eben diesen Namen aus dem Koran für diesen Ort benutzt. Aber Jerusalem kommt namentlich im Koran nie vor, auch nicht auf Arabisch, Al-Quds, die Heilige, nie. Und trotzdem plötzlich jetzt in unserer Zeit wird Jerusalem so ins Zentrum gestellt, dass die Palästinenser, die muslimischen Palästinenser sagen, das ist der drittwichtigste Ort für Muslime. Zuerst kommt Mekka, dann Medina in Saudi-Arabien und dann kommt Jerusalem mit dem Tempelplatz. Und darum müssen wir unbedingt diesen Ort haben. Wie heißt der neueste Aufstand der Palästinenser gegen Israel ab 2000? Der wird genannt die El-Aqsa-Intifada. Das ist also nicht einfach ein Aufstand, sondern es ist der Aufstand des Tempelplatzes. Jerusalem müssen wir haben und der Iran ist bereit, über Millionen von Leichen zu gehen, indem er versucht, eine Atombombe herzustellen. Nun, wenn die Atombombe abgeworfen wird, dann werden nicht nur Juden sterben, das ist ja klar. Aber im Islam sagt man, wir sind so viele Leute, wenn da auch einige Millionen sterben würden, das sagen nicht alle so, ja, aber diese Meinung gibt es, wenn auch Millionen sterben, wir sind ja immer noch über eine Milliarde Muslime weltweit. Und es geht darum, wir müssen Jerusalem haben, um jeden Preis. Und der ganze Nahostkonflikt konzentriert sich auf Jerusalem. Die sind so verrückt nach Jerusalem, dass sie bereit sind, die verrücktesten Menschen Opfer zu bezahlen, um diesen Ort zu haben. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Das ist eine Prophetie, die wir heute richtig so mit Händen greifen können. Eine Prophetie der Endzeit. Und in ganz Sacharja 12 bis 14 geht es um die Endzeit. Ich habe für mich begonnen zu sammeln, alle Prophezeiungen über die Endzeit, die schon erfüllt sind. Seit die Juden begonnen haben, zurückzukehren ins Land der Väter, 1882 bis heute 2008, und da komme ich auf etwa 150 erfüllte Prophezeiungen. Und eine Prophezeiung ist, Jerusalem soll zu einer Taumelschale werden für alle Völker ringsum. Ich denke, im 19. Jahrhundert war dieser Gedanke völlig undenkbar. Wer hat sich für diese völlig heruntergekommene osmanische Provinzstadt Jerusalem interessiert? Jerusalem war hässlich. War wirklich, man musste sich als Jude überwinden, um dort zu wohnen. Das war nicht etwas Schönes, diese Altstadt von Jerusalem. Und die ganze Kanalisation war völlig am Boden. Die Türken mussten sogar extra englische Ingenieure damals bestellen, ob die kommen könnten, um Jerusalem zu sanieren. Also, das war überhaupt nicht von Interesse. In dem Sinn, wie das jetzt heute ins Zentrum des islamischen Interesses gerückt worden ist. Jerusalem, eine Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Hier spricht der Prophet über eine letzte kriegerische Belagerung von Jerusalem, die stattfinden wird, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Es geht also hier um die große Drangsal, diese 3,5 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus als König der Welt. Aber, wie wir an anderen Bibelstudientagen gesehen haben, nach der Entrückung der Gemeinde. Und das wird also nicht nur Jerusalem in Bedrängnis bringen, sondern auch die ganze übrige Landschaft. Juda ist eigentlich das Stammesgebiet von Juda im engsten Sinn rund um Jerusalem her. Also, wenn Jerusalem in Bedrängnis kommen wird, wird das nicht nur ein Problem sein für die Stadt, sondern selbstverständlich auch für das Land. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Was heißt es? Über Juda wird es kommen. Das heißt, das Verderben, das Unglück, der Krieg. Das wird das ganze Land Israel betreffen. Vers 3. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Bei zu jener Zeit habe ich in der Fußnote geschrieben, Fußnote 6, wörtlich an jenem Tag. Und das ist nun ganz wichtig, Beyom auf Hebräisch, das ist ein fixer Ausdruck, eine feste Redewendung im Hebräischen, die meint zu jener Zeit, zu jener Epoche, Beyom. Übrigens schon im Schöpfungsbericht. Da werden doch im Schöpfungsbericht, Kapitel 1, werden doch die 7 Tage dargelegt. Und dann in Kapitel 2 heißt es, eben wie der Herr Himmel und Erde gemacht hat. Ich schlage das genau auf. Das muss man wirklich vor sich haben. 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und alle ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott gemacht hatte, indem er es machte. Dies ist die Ursprungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, da der Herr Gott Erde und Himmel machte. Jetzt wird hier das Ganze zusammengefasst. An dem Tag, da der Herr Himmel und Erde machte. Ja, aber es sind doch sieben Tage. Warum heißt es an dem Tag? Beyom heißt eben zu der Zeit, als der Herr Himmel und Erde machte. Beyom meint eben eine Epoche, nicht einen 24-Stunden-Tag. Nur einfach dieser Ausdruck. Nicht, wenn sonst Tag steht, dann meint es Tag. Und, ja bitte. Wenn hier in der Bibel steht, ein Tag, meint es einen Tag, aber es ist so, dass die ganze Zeit dann zusammengefasst wird zur Zeit. Das haben wir übrigens auch in 4. Mose 7. Da haben wir die Geschenke, die die Fürsten der 12 Stämme machen. Und da kommt an jedem Tag kommt ein anderer Fürst, während 12 Tagen. Und abschließend wird dann gesagt, dass diese Fürsten das gebracht haben, Beyom, eben an dem Tag. Und da ist plötzlich wieder mit Beyom sind gemeint alle 12 Tage zusammengefasst. Also an beiden Stellen sieht man das. Und das ist nun wichtig, weil wir in Zacharia 12 immer wieder lesen, an jenem Tag, da werde ich. Und da muss man verstehen, es geht jetzt bei diesem Ausdruck nicht um einen bestimmten Kalendertag, sondern es geht um eine Epoche, die Endzeit-Epoche. Also ich wiederhole, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jetzt, was ist Laststein? Das hebräische Wort Ma'amaseh, das übrigens nur hier in der Bibel vorkommt, meint einen schweren Stein, den junge Leute benutzten, um untereinander die Kräfte zu messen. Also, wer den Stein, sagen wir, auf Brusthöhe brachte, der war schon sehr stark. Aber noch viel besser war der, der den Stein bis über den Kopf hob. Aber wehe, wenn er ihn dann losließ. Und so sagt Gott, er werde Jerusalem zu einem Test der Kraft machen. Für all die umliegenden Völker. Aber, der nächste Satz erklärt, jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Oder gewisslich verwunden, kann man übersetzen. Also Jerusalem wird mit anderen Worten eben Grund für totale Verrücktheit der umliegenden Völker und er wird Grund, um die militärische Stärke zu zeigen. Und darum rüstet die ganze Umwelt Israels wie verrückt auf. Und es ist so schrecklich, dass Amerika mithilft und auch Russland, die Großmächte der Welt, helfen mit und rüsten auf, damit dann diese Völker schließlich ihre Kraft zeigen können in der Jerusalem-Frage. Aber wir sehen, wie konkret diese Dinge für uns heute sind. Wenn wir zurückdenken an unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert. Die waren noch nicht so elektrisiert beim Lesen dieser Verse, wie wir das heute sind. Und weiter im gleichen Vers 3 am Schluss. Und es werden sich gegen sie, das heißt gegen Jerusalem, versammeln alle Nationen der Erde. Ja, jetzt haben wir gehabt Vers 2 für alle Völker ringsum. Und dann wird hier gesprochen, die Nationen der Erde. Das heißt jetzt nicht, dass jede Nation der Welt einmal gegen Jerusalem kommen wird, Ich werde das noch später differenzieren, noch deutlicher zeigen, sondern es geht mit allen Nationen ganz speziell um die Völker rings um Jerusalem her. Die sind hier im Fokus, im Visier des Propheten. Vers 4, zu jener Zeit, wieder an jenem Tag, zu jener Zeit, Spruch des Ewigen, werde ich jedes Pferd mit Schrecken schlagen und seinen Reiter mit Verrücktheit. Aber über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Da ist man vielleicht erstaunt, ja, wieso kommen da Pferde vor? Nun, im Nahen Osten ist das nicht so, dass man mit den Tieren am Ende ist im Militär. Tiere sind heute noch wichtig, zum Beispiel in der israelischen Armee, speziell Lamas, wegen den hügeligen Gebieten, wo man mit den Militärfahrzeugen echt Probleme hat. Und man braucht eben doch noch Tiere und die sind sehr nützlich. Und wir müssen uns im Klaren sein, Jerusalem liegt in diesem zentralen Gebirgsland Israels, das sich von Norden her über das Westjordanland, Samaria, Jerusalem und dann weiter über Judäa erstreckt. Dieses Gebiet wird genannt im Propheten Hesekiel immer wieder die Berge Israels. Die sind so hügelig und militärisch sind die natürlich nicht ganz eine einfache Sache wegen dem Unwegsamen. Und so spielen eben Tiere eben noch eine Rolle. Und es wird hier nicht gesagt, wie viele Pferde. Es wird einfach davon gesprochen, dass da Pferde mit eingesetzt sind. Werde ich jedes Pferd mit Schrecken schlagen und seinen Reiter mit Verrücktheit. Aber über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Was heißt das? Das heißt, Gott wird für Juda sorgen und helfend beistehen. Das jüdische Volk wird durch eine ganz schreckliche Zeit hindurchgehen. Aber Gott hält seine Augen offen. Das ist ein Trost. Und es ist wirklich so, wenn man sieht, was im Nahen Osten sich überall bewegt, ob das jetzt im Libanon sei, in Syrien, im Iran und so weiter, das ist wirklich beängstigend. Und die Modernisierung der Armeen geht so voran. Aber Gott hält seine Augen offen über Juda. Und jedes Pferd der Völker werde ich schlagen mit Blindheit. Und die Tausendschaftsführer Judas werden in ihrem Herzen sagen, eine Ermutigung sind mir die Bewohner Jerusalems in dem Ewigen der Heerscharen ihrem Gott. Hier haben wir so eine Gegenüberstellung von Juda und Jerusalem. Diese Unterscheidung haben wir bereits gehabt, nicht wahr? Wir haben ja bereits gesehen in Vers 2. Jerusalem wird eine Taumelschale sein, aber dann heißt es gleich, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Aber die Stadt Jerusalem und das jüdische Land wird unterschieden. Und hier sagen die Führer in Juda, werden sagen, die Bewohner von Jerusalem sind mir eine Ermutigung. Das ist noch ganz wichtig. Wir schlagen auf Matthäus 24. Da spricht ja der Herr Jesus über die Endzeit. In Matthäus 24, Vers 13 sagt er, wenn ihr nun, Vers 15, 24, 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Herr Jesus spricht hier über ein ganz wichtiges Endzeitzeichen, der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort. Er wird erwähnt in Daniel 9, 27, auch in Daniel 12. Das ist ein Götzenbild, dass der Antichrist, der falsche Messias, der kommen wird in Israel. Wir haben letztes Mal gehört von diesem törichten Hirten, ganz am Schluss von Sacharja 11. Der törichte Hirte ist das Gegenteil vom guten Hirten. Der törichte Hirte, der falsche Messias, der Antichrist, wird auftreten in dieser Zeit und er wird ein Götzenbild auf den Tempelplatz stellen. Dadurch wird er den dritten Tempel, den man jetzt vorbereitet, wird er verunreinigen. Da kann man nicht mehr opfern. Und dann werden die gläubigen Juden, die Matthäus 24 lesen, wissen, jetzt ist der Moment zur Flucht da. Jetzt müssen wir fliehen auf die Berge. Und dann beginnt die große Drangsalszeit. Das heißt, der schlimmste Weltkrieg aller Zeiten. Der Herr Jesus sagt, es ist noch nie so schlimm gewesen in der ganzen Weltgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Und es wird nie mehr so schlimm werden nachher. Also der Zweite Weltkrieg, das war nicht das Letzte. Aber diese gläubigen, an Jesus gläubigen Juden, nach der Entrückung der Gemeinde, die werden Matthäus 24 lesen und jetzt wissen sie, jetzt müssen wir fliehen auf die Berge. Und das klingt ja ganz ähnlich wie in Lukas 21, Vers 20. Dort hat der Jesus gesagt, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so wisst, dass ihre Verwüstung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer, das heißt Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen. Und dann beschreibt der Herr Jesus, dass ein schrecklicher Drangsal kommen wird über das Land Israel und sie werden unter alle Völker zerstreut werden. Das hat sich schon erfüllt. In Lukas 21, 20. Und zwar, als der Krieg der Juden gegen die Römer brach aus, 66 nach Christus, in Galiläa. Und dann haben die Römer diesen Aufstand niedergeschlagen in Galiläa und in Judäa und in Transjordanien. Und schließlich sind sie mit ihren Armeen dann nach Jerusalem hinaufgegangen, haben ihre Armeelager aufgestellt rund um Jerusalem und dann beging Kaiser Nero Selbstmord. Der General in Israel hat sofort den Krieg gestoppt, weil er Nachfolger werden wollte. Er ging nach Rom und die jüdischen Christen haben gesehen, ah, das ist ja genau die Situation. Jerusalem von Armeelagern umzingelt. Nicht ein Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort, den gab es nicht. Sehen wir, es sind zwei verschiedene Zeichen. Aber diese Armeelager gab es und dann sind sie geflohen auf die Berge und dann sind sie rübergegangen über den Jordan ins heutige Jordanien nach Pella. Und König Agrippa, der Zweite, hat sie aufgenommen, haben dort Zuflucht bekommen. Und als dann im Jahr 70 Vespasian, der General, ist Kaiser geworden, Nachfolger von Nero, er schickte seinen Sohn Titus, um den Krieg zu Ende zu führen. Und als Titus im Frühjahr 70 kam, sah er, wie all die Festbesucher der Juden im ganzen Land nach Jerusalem reisten zum Passafest, hat er mal gewartet, bis die ganze Stadt voll ist. Und dann hat er die Belagerung definitiv geschlossen. In 144 Tagen war die Stadt am Boden zerstört, die Mauern geschleift, der Tempel zerstört und verbrannt. Mehr als 1 Million Juden seien ums Leben gekommen, 97.000 gingen in die Kriegsgefangenschaft. Und wir wissen von keinem einzigen messiasgläubigen Juden, dass er damals umgekommen wäre. Weil die sind alle nicht nach Jerusalem gegangen. Weil sie wussten, Lukas 21, 20, Armeelager um Jerusalem, jetzt müssen wir fliehen. Und die sind so nach Jordan gegangen. Die haben alle überlebt. Aber jetzt in Matthäus 24 haben wir etwas, das hat sich nie erfüllt. in der Vergangenheit. Das bezieht der Herr Jesus auf die Endzeit. Und da wird ein anderes Zeichen sein, ein Götzenbild, ein Gräuel an heiligem Ort. Und dann werden die gläubigen Juden sehen, jetzt müssen wir fliehen. Aber sehen wir in Matthäus 24, da wird nicht gesagt, die in Jerusalem sollen fliehen. Nur die in Judäa sind. Das ist wieder ein Unterschied. Das heißt, in Jerusalem wird ein Überrest von bekehrten Juden nach der Entrückung, die werden zurückbleiben. Und nur die aus dem Land werden dann fliehen auf die Berge. Und dann, wohin gehen sie? In Jesaja 17 sehen wir die Geografie. Kann man also alles schon schön aufzeichnen in Karten. Jesaja 16 meine ich. Vers 3. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Gott ruft hier Moab auf, dass Moab die Flüchtlinge Gottes aufnehmen soll in ihrem Land und soll sie verstecken. Der helle Mittag soll quasi dunkel werden. Mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Und wie geht's weiter? Denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden. Und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Das ist der Herr Jesus. Also während dieser Drangsal wird der Überrest flüchten nach Moab, dort versteckt werden und dann kommt der Herr Jesus und wird als König aus dem Haus Davids, wird er dann seine Herrschaft aufrichten. Wo ist Moab? Heutiges Jordanien. Also Mitteljordanien, das ist Moab, Nordjordanien ist in der Bibel Ammon und Südjordanien Edom. Gehen also hinüber und werden dort offensichtlich von Arabern versteckt werden. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist, ja, weil das ist ja eigentlich so wieder etwas Ähnliches wie damals in der Nazi-Zeit. Da hat es Holländer gegeben und Deutsche und Franzosen und so weiter, die haben eine Zuflucht geschaffen für Juden. Es gibt einen Film, Die Zuflucht, oder? Wo das so an ein Einzelbeispiel eindrücklich gezeigt wird, wie Menschen Juden versteckt haben, den Mittag der Nacht gleich gemacht haben, um sie zu schützen. Und das wird dort auch wieder geschehen. Aber wer sind diese, die fliehen werden? Das sind eben diese Juden, die nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen werden. Es gibt so viele Stellen im Alten Testament. Und ich habe ja an anderen Bibelstudientagen bei den kleinen Propheten immer wieder darauf hingewiesen. Da wieder, der Überrest Israels, der Überrest Judas wird umkehren. Und ich möchte eine wichtige Stelle lesen. Jesaja 37. Ja, Vers 31. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also es wird ein Überrest gebildet werden, der umkehren wird. Und zwar geht diese Erweckung aus, nicht von den USA und von Kanada, da wo heute sich die meisten Juden bekehren. Es gibt ja weltweit etwa 300.000 bekehrte Juden. Ein großer Teil durch die Arbeit von Jews for Jesus. Die missionieren aggressiv, im schönsten Sinn des Wortes. auf der Straße mit T-Shirts und so weiter und die erreichen Kanadier und Amerikaner, aber ganz besonders die Juden. Und es bekehren sich so viele Juden. Man nimmt an, dass von den 60er Jahren bis heute etwa 100.000 Juden zum Glauben gekommen sind. Und das ist auf 13 Millionen weltweit, ist das schon gewaltig. Ich meine, wir können diese Zahl umrechnen auf die Schweiz, wie viel Prozent das wären. Und müssen wir sagen, das sind ja alles Juden, die kommen nicht aus einem christlichen Hintergrund. Die haben sich wirklich aus ungläubigen Elternhäusern heraus bekehrt. Und das ist also ganz großartig. Aber hier wird gesprochen über eine Erweckung, die ausgehen wird von Jerusalem. Und es ist einfach eine Tatsache, heute in Israel ist es zahlenmäßig, prozentual viel, viel geringer, dass Juden sich bekehren, als die Juden in der Diaspora, also im Ausland. Also im Ausland können sich Juden besser bekehren. Und darum ist Judenmission eben nicht nur in Israel nötig, sondern die ist auch auf der ganzen Welt nötig und zeitigt gewaltige Früchte. Aber Gott spricht hier über diese Erweckung, die ausgehen wird von Jerusalem. Da wird es aufbrechen und sogar vom Berg Zion aus. Und das ist ja schon interessant, denn der Berg Zion ist ja erst wieder in jüdischer Hand seit 1967. Von 1948, von der Staatsgründung an, war ja Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg in der Hand der Jordanier. Und erst 1967 im Sechstagekrieg konnte der Tempelberg aus der Hand der Jordanier herausgeschlagen werden, als Antwort dafür, weil die Jordanier Israel vernichten wollten. Das gab ihnen die Lizenz, um so zu handeln. Jetzt haben sie den. Und gerade unter den Orthodoxen gibt es eben große Bewegungen, die jetzt arbeiten im Blick auf den Berg Zion. Den dritten Tempel vorbereiten, Tempelgeräte eben bereitstellen. Ich habe gerade vor einigen Tagen dieser Gruppe, die ich geführt hatte, wieder diese Tempelgeräte gezeigt, in die Hand genommen und dieses Gerät wird gebraucht für dieses Ritual und das wird gebraucht für dieses Ritual. Ich habe das aus den Schränken genommen. Das sind keine Modelle. Das sind wirklich die authentischen Geräte, die schon bereit sind für den Tempel. Und da von Jerusalem aus, vom Berg Zion aus, wird Gott eine Erweckung schaffen. Und da werden sich zunächst 144.000 bekehren. Das sind diese 144.000 aus Israel, die in Offenbarung 7 beschrieben werden. Und in Offenbarung 14 werden diese 144.000 genannt Erstlingsfrucht, Verse 1 bis 3. Das ist nicht der ganze Überrest, es werden sich noch viel mehr bekehren. Aber das ist quasi die Vorhut, die sich zwar nach der Entrückung bekehrt, weil die Gemeinde muss weggehen, damit Israel als Volk Israel wieder das Zeugnis sein kann, so wie im Alten Testament. Aber die werden sich noch bekehren vor der großen Drangsal. Und dieser Überrest wird evangelisieren im Land. Der Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Also die werden aktiv Judenmission treiben im Land, aber nicht mit allen Städten in Israel fertig werden. Und dieser Überrest wird natürlich das Neue Testament lesen und es gibt ja viele neuhebräische Übersetzungen des Neuen Testaments und darunter sehr gute, zum Beispiel die von Franz Delitzsch, schöne Übersetzung. Delitzsch war ein deutscher Gelehrter im 19. Jahrhundert, der hat damals das Neue Testament auf Hebräisch übersetzt und zwar hat er extra genau den Stil des Bibelhebräischen im Alten Testament benutzt. Weil das, sobald ein orthodoxer Jude das liest, dann ah, oh, das klingt schön. Genauso wie ich das mir gewohnt bin vom Alten Testament her. Genau die gleichen Redewendungen. Und so wird all diese Vorarbeit eben ganz wichtig sein für die Bildung dieses Überrestes. Und diese 144.000, die werden dann eben fliehen, sobald der dritte Tempel entweiht ist. Dann können sie nicht mehr opfern. Das entspricht Daniel 9, Vers 27. Da wird gesprochen von diesen letzten 7 Jahren. Diese letzte Jahrwoche von Daniel, 7 Jahre. Und da heißt es, zur Hälfte der Jahrwochen werden die Opfer aufhören. Weil der Tempel entweiht ist. Die werden fliehen ins Ausland, aber in Matthäus 24 wird nur gesagt von denen, die in Judäa sind, sie fliehen. nicht von denen, die in Jerusalem sind. Das war damals im Jahr 68 so. Da sind die Juden aus Jerusalem und aus der Landschaft geflohen. Aber in der Endzeit werden die in Jerusalem zurückbleiben. Dort bleibt ein Überrest. Und jetzt, wenn wir das war jetzt ein bisschen viel Arbeit, das war alles ein Klammer zu Sacharja 14, Vers 5. Und die Tausendschaftsführer Judas werden in ihrem Herzen sagen, eine Ermutigung sind mir die Bewohner Jerusalems in dem Ewigen der Heerscharen ihrem Gott. Zu jener Zeit werde ich die Tausendschaftsführer Judas zu einem Feuerbecken machen, unter dem Holz, und zu einer Feuerfackel unter den Garben. Und sie werden rechts und links die Völker ringsum verzehren. Und so wird Jerusalem fortan an seiner Stätte in Ruhe wohnen. Ich werde noch zeigen, ganz am Schluss dieser 3,5 Jahre, wo der Überrest aus Juda in Jordanien sein wird, kommt dieser Überrest wieder zurück. Und dann wird der Herr Jesus erscheinen über ihnen. Und der Herr Jesus wird für Jerusalem kämpfen, aber dieser Überrest wird auch kämpfen. Und dieser Überrest wird hier so verglichen. Die Tausendschaftsführer Judas werden zu einem Feuerbecken werden. Ein Feuerbecken, das war in der Antike ein Becken, in dem man die Kohle, die brennende Kohle hatte. So hat man ein Feuer von einem Ort zum anderen gebracht. Diese feurigen Kohlen. Ja? Und man konnte die auf den Kopf tragen, dann wusste man, was es heißt, feurige Kohlen auf das Haupt tragen. Also, Abraham zum Beispiel, als er nach Jerusalem ging, ins Land Moria mit seinem Sohn, 1. Mose 22, da sagt Isaac, das Feuer und das Holz. Aber wo ist das Schaf zum Brandopfer, mein Vater? Gott wird sich ausersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Das Feuer, das war eben dieser Kessel. Aber wenn man diesen Kessel mit den feurigen Kohlen unter Holz, dürres Holz tat, dann kam das Feuer, ja? Und so werden die ein Feuerbecken sein unter dem Holz, eine Feuerfackel unter den Garben. Das ausgetrocknete Getreide. Und so werden sie rechts und links, rechts ist in der Bibel der Süden, links ist der Norden. Und Osten ist immer vorne, weil im Orient, in der biblischen Zeit, orientierte man sich am Orient. Ja, also Blick nach vorne, das ist Osten. Und darum heißt auf Osten auf Hebräisch Kedem, das heißt vorne. Kadima, vorwärts. Kedem, Osten, das was vorne ist. Also vorne ist Osten, dann ist hinten Westen. Rechts, Süden, links, Norden. Und jetzt versteht man auch wieder, wir haben das ja bei Joel 2 gesehen, wenn diese Armee von Norden in der Drangsal Israel überrennen wird, wird die Armee vernichtet, der Vortrab wird ins vordere Meer geführt und der Nachtrab ins hintere Meer. Das vordere Meer ist das Tote Meer, das Meer im Osten in Israel, und das hintere Meer ist das Mittelmeer im Westen. Ja, also das muss man wissen, weil es kommt immer wieder vor, dieses rechts und links im Zusammenhang mit der Geografie. Auch Abraham sagt zu Lot, gehst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und dann ist Lot nach Osten gegangen, in dieses Südgebiet, zum Toten Meer, nach Sodom. Wählt also die Rechte. Ja, und so werden sie also in die Kämpfe so erfolgreich eingreifen und werden also die verzehren wie Stoppeln. Und so wird Jerusalem, das heißt die Jerusalemiter, die Bewohner von Jerusalem, fortan eben in Ruhe wohnen. Dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Vers 7. Und der Ewige wird zuerst die Zelte Judas retten, damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohnerschaft Jerusalems sich nicht erhebe über Juda. Also, wenn der Herr Jesus kommt, wird er Hilfe bringen, der Landschaft, und erst ganz am Schluss wird er die Stadt selber befreien. Damit eben die Jerusalemiter nicht denken, wir sind eigentlich die besseren Juden als die auf dem Lande draußen. Vers 8, zu jener Zeit, wieder an jenem Tag, zu jener Zeit wird der Ewige ein Schutz sein für die Bewohnerschaft Jerusalems. Und der Strauchelnde, das heißt der Schwache unter ihnen, wird sein wie David. Und das Haus Davids wie Gott, wie der Bote des Ewigen vor ihnen her. Also, da wird gezeigt, wie stark der gläubige Überrest dann sein wird. Nicht die ganze Armee Israels, sondern es geht nur um den gläubigen Überrest. Der gläubige Überrest, der Schwache, wird sein wie König David. Und wenn wir lesen, zum Beispiel 2. Samuel 5, wie David Jerusalem erobert hat, oder wie er eigentlich alle Feinde rund um Israel geschlagen hat, sodass dann Salomo, sein Sohn, schließlich ein Friedensreich aufrichten konnte im Nahen Osten. Da sehen wir, wie stark David war. Und hier sagt der Prophet, der Schwache unter ihnen wird so sein, so kräftig, so mächtig wie David und das Haus Davids, wie Gott, wie der Bote des Ewigen vor ihnen her. Also mit göttlicher Kraft wird der Sieg errungen, aber ganz am Schluss erst der großen Drangsalszeit. Und das ist so vielleicht mal eine Vorbereitung vor dem großen Schock, den wir noch haben werden beim Weiteren, was das jüdische Volk alles erleben wird in diesen 3,5 Jahren der Drangsal. Schrecklich. Ja, machen wir hier Pause. Jetzt kommt die große Pause, eine halbe Stunde Kuchen und so weiter.
Wir haben uns jetzt Zeit, bis an 4 Wochen Pause, und ich bin einfach noch Pause, wirklich alle Flaschen, das wird schlecht, da auszubringen, dass wir können abholen. Ja?
Ich habe noch
2
Fragen gestellt.
Sind Sie von allgemeinem Interesse?
Nein,
ich hätte
immer. Dann haben Sie noch 2 Fragen gestellt.
Ja.
Habe ich das richtig begriffen?
Wir haben jetzt noch eine Stunde zur Verfügung, aber ich habe viel Hintergrund erklären müssen und das wird uns jetzt hilfreich sein, um das Weitere auch zügiger am Text durchgehen zu können. Ich komme jetzt zu Kapitel 12, Vers 9. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Auch da haben wir wieder eine Einschränkung. Die Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Es ist so, dieser Kampf gegen Jerusalem wird an vielen prophetischen Stellen der Heiligen Schrift beschrieben. Und so haben wir zum Beispiel in Joel 2 die Beschreibung, wie eine Armee vom Norden her kommen wird. Diese Armee wird so groß sein, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist, in der ganzen Geschichte noch je kommen wird. Und Joel 2 beschreibt, wie diese Nation das ganze Land Israel überrennen wird. Vor der Armee wird das Land sein wie der Garten Eden. Und wenn sie vorüber ist, wird das Land verbrannt werden. In Daniel 11, Vers 36 wird zuerst der Antichrist beschrieben, einfach als der König. Und dann heißt es, dass der König des Nordens gegen ihn anstürmen wird. Und er wird das ganze Land überfluten, überrennen. Nun, wer ist dieser König des Nordens? Das können wir ganz genau sagen. Weil in Daniel 11, 1 bis 35 ist schon alles erfüllt. Ich habe mal ausgezählt, das sind etwa 150 erfüllte Prophezeiungen. Nur in diesen Versen. Mit der Weltgeschichte nachweisbar. Jeder Punkt. Und da geht es ständig um den König des Südens und den König des Nordens. Der König des Südens war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten, südlich von Israel. Und der König des Nordens war immer Syrien. Allerdings, damals in der Erfüllung Großsyrien. Das war ein Reich, das von Syrien, Libanon reichte bis nach Pakistan. Und dieser König des Nordens wird wieder beschrieben in Daniel 11, wie er dann in der Endzeit Israel überrennen wird. Und das ist in Übereinstimmung mit all den anderen Stellen, eben schon erwähnt habe ich Joel 2, eine so große Armee, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist. Das zeigt uns, das ist ein Großsyrien, das mit all seinen Verbündeten kommen wird. Und interessant haben wir ja heute genau in dieser Region von Syrien, Libanon bis nach Pakistan, islamische Welt. Und das macht uns heute eben auch verständlich, warum diese Völker so innerlich zusammenhalten und gerade in ihrem Hass zusammenhalten gegen Israel. Also Daniel 11, Vers 36, da wird der Antichrist beschrieben, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Das ist also der falsche Messias in der Endzeit im Land Israel. Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da gibt es eine Konfrontation zwischen Ägypten und Israel. Dadurch wird die Armee abgelenkt im Süden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt, er kommt auf dem Landweg und auf dem Weg des Mittelmeers. Und er wird in die Länder eindringen und er wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirde. Das ist das Land Israel. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab. Und die vornehmsten der Kinder Ammon. Interessant, genau das Gebiet, wo der Überrest hin flüchtet, wird in dieser Invasion verschont werden. Und weiter. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Da gibt es auch einen innerarabischen Konflikt. Also der König des Nordens wird sogar Ägypten angreifen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kusch, das ist das Gebiet, Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Sudan, auch ein islamisches Land. Und Libyer und Sudan, oder Sudanesen, werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm und viele zu vernichten und zu vertilgen. Jetzt ist die syrische Armee, nachdem das Land Israel überrannt worden war in Ägypten, und hört jetzt in Ägypten von Norden her Gerüchte. Jetzt kann man auf der Karte von Ägypten hinaufgehen, nach Norden, wo kommt man hin? In ein großes Reich, die EU. Ja, Daniel 9, Vers 27 sagt ja für diese letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi, diese letzte Jahrwoche, da wird der kommende Fürst, und gemeint ist der Fürst des widerstandenen römischen Reiches, sprich die EU, einen Bund schließen mit den vielen, mit der Masse Israels, für 7 Jahre. Und so wird der Westen mit Israel unter dem Antichristen verbündet sein. Und wenn Israel überrannt wird vom König des Nordens mit seinen Verbündeten, dann muss natürlich der Westen intervenieren. Und so hört der König des Nordens Gerüchte aus dem Norden, die ihn erschrecken. Und jetzt möchte er natürlich seine Position in Jerusalem wieder festigen. Und darum kehrt er dann zurück, bricht auf, übrigens auch noch ein Gerücht aus dem Osten. Da hört er, dass da sich auch von Osten her wieder eine Gefahr aufmacht. Ja, der Überrest wird dann zurückkehren. Aus Moab. Und wird sein wie eine Feuerfackel unter den Garben. Natürlich noch mehr. Offenbarung 16 spricht auch davon, dass die Könige von Sonnenaufgang von jenseits des Euphrats sich aufmachen werden. Wir müssen nicht präziser sein, als wie die Bibel sich ausdrückt. Es wird nicht gesagt, wer die Könige von Sonnenaufgang sind. Aber wir wissen, dass es jenseits des Euphrats Armeen gibt, die sehr zu schaffen machen. Allein China ist heute dran, eine militärische Macht ersten Ranges zu werden. Es ist unglaublich, was die Chinesen aufgerüstet haben. Und die sind dran mit Kriegsschiffen, sogar im Persischen Golf. Was versuchen die dort? Und die haben ja sehr gute Verbindungen auch zu Persien. Aber die wollen auch immer mehr Einfluss nehmen. Und es ist eine Mehrzahl, die Könige von Osten. Aber der Westen muss also intervenieren zugunsten des Antichristen. Wichtig, der Westen ist nicht an sich judenfreundlich, aber er ist antichristenfreundlich. Das ist etwas anderes. Israel unter dem Antichristen ist verbündet mit dem Römischen Reich, dem Westlichen. Die werden also ihre Kriegsschiffe verschieben übers Mittelmeer und ihre Flugzeuge. Ja, wohin geht man übers Mittelmeer? Wenn man nach Israel will, in den Militärhafen in Haifa. Das ist nicht in Jaffo, wie früher zur Zeit von Jona im Alten Testament war. Jaffo, der große Hafen. Joppe, Tel Aviv heute. Sondern Haifa wurde in der modernen Zeit der große Hafen. Und im Hinterland von Haifa öffnet sich eine riesige Ebene. Harmagedon. Dort können sie aufmarschieren. Und in Harmagedon gibt es einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Interessant, oder? Wie sich, also eben von Gerüchte von Norden werden erschrecken. Dann kommt er zurück, Vers 45 in Daniel 11. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meere und dem Berg der heiligen Zirde. Also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das ist der Berg der heiligen Zirde. Also dort im Bereich auf der Höhe von Jerusalem wird er sich wieder stationieren. Und Harmagedon ist aber nördlich in der Ebene. Dort wird der Westen aufmarschieren. Dann haben wir so zwei Kampfpositionen, zwei Brückenköpfe. Zwischen Mittelmeer und Jerusalem, der Syrische mit seinen Verbündeten und oben in Galiläa in der Ebene der Westen. Alles prallt aufeinander und hinter allen diesen Mächten ist der gleiche Satan. Das ist wichtig. Das ist wichtig zu sehen. Der Satan ist hinter der westlichen Macht, er ist auch hinter der islamischen Macht, auch hinter den Königen von Sonnenaufgang, aber er hat einfach sein Ziel, die Menschen zu vernichten. Darum sagt der Herr Jesus in Johannes 8, der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang. Und darum wird er auch beschrieben in Offenbarung 12 als der feuerrote Drache. Und das Wort feuerrot wird in der Offenbarung auch gebraucht als Farbe des Blutes in Offenbarung 6. Das gleiche Wort. Der feuerrote Drache, das ist der blutrote Drache, der die Menschen zum Blutvergießen aufstachelt. Und das nicht nur in den Kriegen. Wenn man denkt, in den vergangenen 30 Jahren sind mehr als 1 Milliarde Menschen durch Abtreibung getötet worden. Mehr als 1 Milliarde. Das ist unglaublich. Aber das ist dieser Satan, der dahinter ist. Und eben, wir haben gesehen, er wird sich da positionieren und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also wir sehen, der kommt von Norden, überrennt das ganze Land auf dem Schiff, auf dem Wasserweg und auf dem Landweg. So wird Jerusalem ein erstes Mal erobert. Dann geht er nach Ägypten, wird Ägypten plündern, aber muss wieder zurückkehren und sich nochmals in seine Position befestigen bei Jerusalem. So sind es also 2 Belagerungen von Jerusalem. Die erste, wenn er kommt von Norden, und die zweite, wenn er kommt von Süden. Und das ist sehr wichtig, weil dieser Feldzug wird an verschiedenen Stellen der Bibel beschrieben, auch in Jesaja 28, 29. Und wir können diese 2 Belagerungen immer schön unterscheiden, wenn wir sehen, was ist der Unterschied? Bei der zweiten Belagerung wird der Herr Jesus wiederkommen. Also immer wenn die Belagerung beschrieben wird und dann kommt der Herr und befreit sein Volk, das ist die zweite Belagerung. Und da, wo das eben noch nicht so ist und alles am Boden zerschlagen wird, das ist noch die erste Belagerung. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Vers 9, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Dieses Thema wird später wieder weitergeführt. Dein Zacharia. Aber jetzt kommt schon wieder ein Ausblick nach vorne. Und ich werde ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Und bitterlich klagen, wie man bitterlich klagt um einen Erstgeborenen. Hier wird die Geistesausgießung beschrieben, die geschehen wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um sein Volk zu befreien, am Anfang des tausendjährigen Reiches. Auch diese Ausgießung wird an einer ganzen Reihe von verschiedenen Bibelstellen im Alten Testament erwähnt. In Jesaja, in Hesekiel, Kapitel 36, werde mein Geist in ihr Inneres geben. Und in Joel 3, oder gewiss in der Bibel ist es Joel 2, 28. Und andere haben die Zählung 3, Vers 1. Und nach jenen Tagen werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Das ist diese Geistesausgießung nach der großen Drangsalszeit. Auch in Joel 2 oder 3, Vers 1 ist es, nachdem dieser Angriff aus dem Norden, der ganz Israel verwüstet, beschrieben ist, dann heißt es, und nach diesen Dingen werde ich meinen Geist ausgießen. Das ist die künftige Geistesausgießung am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und da sieht man auch, also die charismatische Lehre von einer Geistesausgießung heute, das ist eine falsche Lehre. Und die verunehrt den Heiligen Geist. Weil Gott hat seinen Geist an Pfingsten ausgegossen über die Gemeinde. Und der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde bis heute. Und wenn man sagt, wir brauchen eine neue Geistesausgießung, dann will man etwas anderes als das, was Gott seiner Gemeinde schon gegeben hat. Und wenn man ruft nach einem anderen Geist, der kommen soll, dann kommt er. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Und darum eben dieses Umfallen im Toronto-Segen nach hinten, das sind alles Dinge, die man aus der Zauberei, im Schamanismus in Afrika kennt. Das ist nicht der Geist Gottes. Der das bewusste Denken wegnimmt. Also ist ein ganz kleine Irrlehre. Der Heilige Geist ist da und er wird bleiben bis zur Entrückung und dann geht er mit der Gemeinde weg. Der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Wenn der Herr Jesus kommt für die Gemeinde, dann wird der Heilige Geist mit der Braut weggehen. Und darum kann es dann nach der großen Drangsal wieder eine neue Geistesausgießung geben. Weil der Heilige Geist in der Entrückung weggegangen ist und dann wird er wieder kommen am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und da wird gesagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist eine so schöne Stelle. Weil jetzt müssen wir ja wieder denken, ich habe am Anfang gesagt, wer spricht in diesem Kapitel? Das war ganz klar, wer spricht. Von Vers 1 weg ist es Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen. Der ewige Gott spricht. Und der ewige Gott sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Kann man Gott durchbohren? Ist ja unmöglich. Und Gott kann auch nicht sterben. Und darum ist der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, der ewige Gott, gepriesen in Ewigkeit, sagt Römer 9, Mensch geworden. Damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und der Mensch Jesus Christus wurde durch eine Lanze eines Soldaten durchbohrt. Der Herr Jesus hatte seine Wundmale auch nach der Auferstehung immer noch an seinem auferstandenen Körper. Die Nägelmale in den Händen, Jonas 20, und in den Füßen, seine Seite, in die Thomas die Hände hineinlegen darf. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden diese Wundmale sehen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und das ist Gott. Da kann man also ganz schön beweisen, es gibt noch viele andere Stellen, unzählige andere Stellen. Aber diese Stelle reicht, um zu zeigen, Jesus Christus ist Yahweh. Ohne Anfang, ohne Ende. Und das müssen wir sehr, sehr betonen. Es gibt immer mehr Irrlehrer, die sich sogar messianische Juden nennen. Aber das ist eine totale Minorität. Also wenn ich ja gesprochen habe über die 300.000 bekehrten Juden, das sind Juden, die glauben, Jesus ist der Messias. Jesus Christus ist wahrhaftig Gott und Mensch in einer Person. Und sie glauben an die Dreieinheit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott, aber drei Personen in der Gottheit. Das glauben die. Und es gibt heute immer mehr, die diese grundlegende Lehre leugnen. Und die fahren eben zum Teil auf der Israel-Schiene, weil es schon viele Christen gibt, für die ist alles, wenn es nur irgendwie jüdisch heißt, ist es schon besser als christlich. Aber das ist ein gewisser Fanatismus dahinter. Und das ist ganz gefährlich. Es ist nicht besser, weil es jüdisch ist, sondern etwas ist besser, wenn es wirklich biblisch ist. Und natürlich die Bibel. In der Bibel spielt das Volk Israel eine so große Rolle. Und Jesus war ein Jude und so weiter. Natürlich, kein Millimeter davon wollen wir untersetzen. Aber durch einen unnüchternen Fanatismus werden viele Christen leicht verführt durch solche Dinge. Ja, im Judentum kennt man keine Dreieinheit Gottes. Das ist heidnisches Denken. Ach wo, heidnisches Denken. Das ist Altes Testament. Das Alte Testament spricht über Gott, spricht über seinen Geist. Als eine wirkliche Person, die handelt und die man betrüben kann, schon im Alten Testament. Eine unpersönliche Kraft kann man nicht betrüben. Und drittens wird gesprochen über den Engel des Herrn. Besser übersetzt nicht Engel, sondern der Bote, der Gesandte des Herrn. Und dieser Gesandte des Herrn ist Gott selbst. 1. Mose 16. Der Engel des Herrn spricht zu Hagar und da heißt es, da nannte sie Yahweh, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Aber der Gesandte des Herrn ist geschickt von dem Herrn. Ja, wie geht das? Ja, natürlich, der Vater hat seinen Sohn gesendet. Und im Alten Testament ist es an so vielen Stellen klar, es gibt Gott, den Vater. Du bist unser Vater. Jesaja 65. Dann gibt es den Gesandten des Herrn und er ist Gott. Und dann gibt es den Geist Gottes und er ist Gott. Ach wo, hellenistisches, griechisches Denken. Das ist biblisches Denken. Und hier auch ganz klar, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist der Herr Jesus. Aber dann geht der Bibeltext weiter. Und sie werden über ihn wehklagen. Wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Bitterlich klagen, wie man bitterlich klagt um einen Erstgeborenen. Solche unter uns, die ein Kind haben, können das am besten verstehen. Wenn sie sich vorstellen, und jetzt würden sie dieses Kind verlieren heute. Das ist ganz bitter. Es ist immer bitter, wenn man ein Kind verliert. Aber wenn man nur ein Kind hat, ein einziges, ist das noch bitter. Und diese Wehklage wird so bitter sein wie um einen einzigen Sohn, so wie man bitterlich klagt um einen Erstgeborenen. Und ich vorstelle so ein junges Ehepaar mit dem ersten Kind und es stirbt. So bitter werden sie klagen über den Herrn Jesus. Also sie werden feststellen, das ist ja der gleiche, der vor 2000 Jahren damals gekommen ist. Und wir haben ihn nicht erkannt. Und er wurde durchbohrt. Und er wurde gekreuzigt. Und er wurde verworfen, geschmäht, angespuckt, geschlagen. Und darum werden sie bitterlich über ihn wehklagen. Aber jetzt die Frage, warum heißt es plötzlich, sie werden über ihn wehklagen? Jetzt spricht ein anderer. Ja, spricht ein anderer. Wer spricht? Ja, es ist immer gleich. Vers 1, Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel, Spruch des Ewigen. Ja, aber wieso spricht er jetzt plötzlich über eine andere Person? Ja, weil in der Gottheit mehr als eine Person ist. Es spricht der Sohn. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Einmal hat ein Taxichauffeur in Jerusalem mich gefragt, als ich da allein in Jerusalem war, glauben Sie, dass Jesus der Messias ist? Und das war gerade so angesichts des Ölberges. Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias gekommen ist. Ich glaube, dass er wiederkommen wird. Und dann wird dieses Wort sich erfüllen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Er wird kommen, da. Gewissermaßen da auf dem Ölberg. Er wird kommen und dann werden sie sehen, das ist der gleiche, der vor 2000 Jahren durchbohrt worden ist. Das steht in der jüdischen Bibel. Und dann, sie werden über ihn wehklagen, jetzt spricht der Vater über den Sohn. Aber der Vater ist Yahweh, genauso wie der Sohn Yahweh ist. Und genauso wie der Heilige Geist Yahweh ist. Das wird ganz klar deutlich hier. Und sie werden über ihn wehklagen, wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Und bitterlich klagen, wie man bitterlich klagt um einen Erstgeborenen. Zu jener Zeit wird die Wehklage groß sein in Jerusalem, wie bei der Wehklage von Hadad Rimmon im Tal Megiddo. In Fußnote 22 habe ich erklärt, dort in Hadad Rimmon in Megiddo wurde König Josia, ein treuer Gesalbter aus dem Haus Davids, tödlich verwundet. 2. Chroniker 34, 22. Das war schlimm, als dieser gottesfürchtige Josia in der Hamagedon-Ebene damals umkam. Und diese Stelle macht klar, da war eine ganz bittere Wehklage Israels damals. Aber dieser Sohn Davids war eine kleine Vorschattierung auf den Sohn Davids, den Herrn Jesus. Und sie werden also zu jener Zeit, wie die Wehklage groß sein in Jerusalem, wie damals um Josia. Vers 12, und wehklagen wird das Land. Sippe um Sippe für sich, die Sippe des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich, das Haus Nathans für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses Levis für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich. Alle Sippen, die übrig bleiben, Sippe um Sippe für sich und ihre Frauen für sich. Ich habe hier erklärt in Fußnote 23, der Prophet nennt namentlich zwei Sippen, die mit dem Königtum in Verbindung stehen, nämlich David und Nathan, ein Bruder von Salomo. Den findet man im Geschlechtsregister von Maria nach Lukas 3, 31. Maria war ja eine Tochter von König David, aber nicht über die Königslinie. Salomo, Rehabeam und so weiter, Abia, Asa, sondern über eine andere Linie, Nathan. Und so über viele Generationen zurück waren Josef und Maria miteinander verwandt. Denn Josef, Matthäus 1, war direkt aus der Königslinie, über David Salomo und Maria aus dieser Seitenlinie. Aber hier wird speziell genannt, das Haus David für sich und das Haus Nathans für sich. Das sind also zwei Sippen, die einen Zusammenhang haben mit dem Königtum, also dem Stamm Juda. Und zwei Sippen aus dem Priestergeschlecht, die mit dem Tempeldienst in Verbindung stehen, so muss ich sagen. Nämlich Levi und Simei. Die Linie Simei wird erwähnt in 4. Mose 4, 21. Also der Stamm Levi wurde ja auserwählt für den Priesterdienst. Und da haben wir also Levi und Simei so separat erwähnt. Und dann wird aber allgemein gesagt, jede Sippe im ganzen Land, Sippe um Sippe, wird wehklagen. Ganz Israel wird weinen an diesem Tag. Das wird sein wie damals, als Josef plötzlich gesagt hat zu den Brüdern, ich bin Josef, euer Bruder. Diese gestandenen Männer sind zusammengebrochen, haben geweint und haben Josef umarmt. Und er war bereit, alles zu vergeben, was sie ihm damals angetan haben, wie sie ihn verworfen haben. Und er hat so geschrien, aber sie haben nicht auf ihn gehört, haben ihn den Heiden verkauft. Und jetzt steht er vor ihnen. Und so wird das sein beim Herrn Jesus. Ganz Israel wird klagen, jede Sippe für sich. Und immer wird gesagt, und ihre Frauen für sich. Also strikt wird gebetet und geklagt werden, die Männer, die Frauen. Die Männer, die Frauen. So wie an der Klagemauer. Hier, die Männer, da die Frauen. Und dazwischen ein Zaun. Ja, von irgendwo kommt das ja her, oder? Diese Trennung. Und da denkt man, das ist aber schon irgendwie eigenartig. Wieso trennt man da die Ehepaare? In der Gemeinde wäre es doch, ist doch eigentlich schön, wenn die Ehepaare zusammensitzen, oder? Ja, dann kann jemand sagen, ja, aber für den Gesang ist es schöner, wenn die Männer, die Tenor und Bass beieinander und Sopran und Alt beieinander. Ja, Musik ist auch schön, ja. Aber, der Gesang meine ich in der Gemeinde. Aber die Ehepaare und die Familien beieinander, das ist eben auch etwas ganz Wichtiges. Aber warum hier diese Trennung? Hier wird das ganze Volk, das übrig bleibt nach der Drangsalszeit, Buße tun. Und sie werden Jesaja 53 beten. Jesaja 53 ist nämlich extra so in Vergangenheitsform geschrieben, dass man dann aufschlagen kann, Jesaja 53, und dieses ganze Kapitel persönlich durchbeten kann. Ich will nur ausschnittweise lesen, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Allen wird klar sein, all die Opfer im Tempel, das waren nur Bilder. Und Jesaja hat das uns ja schon längst erklärt. Der Messias wird wie ein Lamm zur Schlachtung geführt. Und wegen der Schuld meines Volkes hat ihn Strafe getroffen, steht in Jesaja 53. Und alle wissen, ach, das war alles Unsinn, was da Abravanel und Rashi im Mittelalter plötzlich behauptet haben. Alle alten Rabbiner haben gesagt, Jesaja 53 spricht vom Messias. Ich kann es schwarz auf weiß in der rabbinischen Literatur zeigen, an so vielen Stellen. War ganz klar, das ist der Messias. Und dann im Mittelalter, um der Judenmission entgegenzutreten, haben Abravanel, Rashi gesagt, wir verändern die Interpretation. Der leidende Knecht in Jesaja 53, das ist das Volk Israel, das so viel leiden musste. Ja, das stimmt. Aber in Jesaja 53 steht, dass dieser Knecht leidet wegen der Sünde seines Volkes. Er ist nicht das Volk. Wir müssen lesen, was da steht. Er stirbt für das Volk. Also, die alten Rabbiner und der Talmud hatten recht, das ist der Messias. Ja, und so können sie Jesaja 53 beten und weinen und wehklagen. Ist auch so, ich habe ja von diesen 300.000 bekehrten Juden gesprochen. Und es ist wohl so, dass für die meisten Jesaja 53 eine Schlüsselrolle spielte in ihrer persönlichen Bekehrung. Aber wichtig, das ist nicht nur für Juden. Apostelgeschichte 8 zeigt uns, ein Afrikaner, der nach Jerusalem kam, Jesaja-Rolle erworben hatte und dann las er auf dem Weg. Und aufgrund von Jesaja 53 kam dieser Afrikaner aus dem Sudan, das war Äthiopien, damals hat er sich bekehrt. Ein Afrikaner, ein Schwarzer, Äthiops, das griechische Wort, Äthiopier heißt ja Brandgesicht. Ein Schwarzer fand den Messias durch Jesaja 53. Und wir sollten viel, viel mehr Jesaja 53 auch für alle einsetzen, ob das Engländer sind, Amerikaner, Schweizer, Franzosen, Äthiopier, oder Togolesen oder wo auch immer, Jesaja 53, das ist so überzeugend, diese Prophetie und wie sich das in dem Herrn Jesus erfüllt hat. Und man hat gleich das Zentrum, der Jesus stirbt für unsere Sünden. Und so kann man, es ist eben ganz wichtig, wenn man Jesaja 53 mit jemandem bespricht, dass man dann erklärt, und jetzt kannst du das ganz persönlich für dich nehmen. Das heißt immer um unsere Übertretungen willen. Aber kannst du deinen eigenen Namen einsetzen und sagen, mit meinem Namen willen war er verwundet. Die Strafe lag auf ihm. Und durch seine Striemen bin oder ist und deinen eigenen Namen geheilt. Ja, so ist Jesaja 53 ein wunderbares Kapitel, das Menschen mit dem Erlöser in Gemeinschaft bringt. Und so können die Wehklagen dieses Kapitel richtig ganz persönlich durchbeten. Männer und Frauen getrennt, und das ist nun ganz wichtig. Die Bekehrung ist eine persönliche Sache, das kann der Ehemann nicht für die Ehefrau tun. Und die Ehefrau kann sich nicht für den Mann bekehren. Jeder steht persönlich vor Gott. Die Ehe ist eine so enge Beziehung. Unglaublich. 1. Mose 2, Vers 24 sagt, ein Fleisch werden die zwei sein. Das ist Gottes Plan. Aber vor Gott bleiben wir zwei Personen. Ganz wichtig. Es ist möglich, ein Fleisch und zwei Personen. Ja. Genauso wie es einen Gott gibt, es sind drei Personen in der Gottheit. Aber das ist natürlich nur ein ganz schwacher Vergleich. Die Einheit Gottes kann man natürlich nicht gleichsetzen mit der Einheit in der Ehe. Aber ich will damit sagen, es ist so wichtig, jeder steht persönlich. Und darum ist es auch wichtig, Ehepaare müssen auch weiterhin nebst dem gemeinsamen Bibellesen und beten. Ganz wichtig, also eine Ehe, wo man nicht zusammen betet, da ist garantiert etwas faul. Das ist absolut die Basis. Dort wird man ja richtig miteinander verknüpft im Zentrum. Aber ein persönliches Gebetsleben braucht es weiterhin. Und das persönliche Lesen und die persönliche Bekehrung. Männer und Frauen getrennt. Jetzt kommt Zacharia 13. Zu jener Zeit wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus Davids und für die Bewohner von Jerusalem. Für Sünde und für Unreinheit. Eine Quelle, die plötzlich entspringen wird. Wir werden in Zacharia 14 noch mehr von dieser Quelle hören. Vers 2. Und es wird geschehen zu jener Zeit, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Da werde ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten. Und ihr wird nicht mehr gedacht werden. Götzen aus dem Land weg. Dann wird nie mehr gesagt werden auf Jerusalems Tempelberg, Allahu Akbar. Fünfmal hört man das über die Lautsprecher, jeden Tag. Und immer dieses Symbol des Halbmondes. Obendrauf. Und dann wird auch der Tag kommen, wo nicht mehr steht auf der Moschee, Allah hat keinen Sohn. Natürlich, Allah hat keinen Sohn. Ist ja klar. Nur der wahre Gott hat einen Sohn. Aber dieser Koranvers, Sure 116 ist es, ja? Nein, 112. Ganz am Schluss des Koran, das ist bewusst geschrieben worden im Angriff auf die Gottessohnschaft Jesu im Neuen Testament. Es wird alles nicht mehr stehen. Und auch dieser Gott der Drusen wird auch nicht mehr angebetet werden. Das ist eine ganz eigenartige Geheimreligion. Die Frauen wissen nichts. Die Frauen sind wirklich out dort. Und die verehren irgendwie etwas mit einem Stierkopf. Und die sprechen dauernd von Jethro, dem Schwiegervater von Mose. Aber alles wird verschwinden. Und eine interessante Stelle dazu aus Jesaja 45. Da geht es auch um die Endzeit. Und da heißt es in Vers 14, so spricht der Herr, der Reichtum Ägyptens und der Erwerb von Kusch, das ist Sudan, und die Sabäer, ein Volk in heutigen Saudi-Arabien, Männer von hohem Wuchs werden zu dir, Israel, übergehen und dir gehören. Und sie werden dir nachfolgen in Fesseln, werden sie zu dir übergehen. Und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Fürwahr, Gott ist in dir. Und sonst ist gar kein Gott. Das sind alles heute islamische Länder. Ägypten, Saudi-Arabien und Sudan. Und diese Gefangenen werden einmal zu Israel sagen, fürwahr, Gott ist in dir. Heute sagen sie Allahu Akbar. Das heißt nicht Allah ist groß, sondern Allah ist größer. Groß heißt nämlich Kabir. Und sie sagen nicht Allahu Kabir, sondern Allahu Akbar. Größer. Aber dann werden sie sagen, Gott ist in dir. Jetzt sagen sie immer, der Gott des Islam ist größer als der Gott der Juden. Darum haben sie den Felsendom über die Stelle des Felsens, wo das Allerheiligste Israels war, gebaut. Und extra die Moschee höher gebaut als die Grabeskirche, um zu zeigen, der Islam ist erhaben über das Christentum. Akbar. Aber da werden sie sagen, Gott ist in dir und sonst ist gar kein Gott. Das hat Jesaja vor 2700 Jahren geschrieben. 1400 Jahre bevor Muhammad kam. Und dann kam dieses Glaubensbekenntnis auf, La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist wirklich wie eine Anspielung darauf. Und sie werden sagen, Gott ist in dir und sonst ist gar kein Gott. Jetzt lese ich weiter, Sacharja 13, Vers 2 in der Mitte. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land hinwegtun. Und es wird geschehen, wenn ein Mann weiterhin weissagt, so werden zu ihm sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger sagen, du darfst nicht leben, denn du hast Betrug geredet im Namen des Ewigen. Und es werden ihn durchbohren, sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, wenn er weissagt. Da wird eine ganz neue Zeit anbrechen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und auf dieser Erde regieren wird. Da wird es nicht mehr möglich sein, dass falsche Propheten auftreten können. In Matthäus 7 sagt der Herr Jesus im Blick auf falsche Propheten, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt oder prophetisch geredet und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und weiter, Vers 4. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werden sich schämen die Propheten. Ein jeder wegen seiner Vision, wenn er weissagt. Das wäre noch was, wenn heute sich jeder schämen würde. Von dem, was er weissagt, aus seinem eigenen Herzen heraus. Und Bilder sieht. Ich sehe auch Bilder. Wenn es ein bisschen langweilig ist und man so verträumt irgendwie da in die Natur hinausschaut, dann kommen automatisch so Tagtraumbilder. Das ist völlig normal. Das hat jeder. Aber wenn man das fördert, jetzt möchte ich solche Bilder sehen. Das ist völlig abnormal. Und das ist auch psychisch ganz ungesund. Aber das wird gefördert, dass man diese natürliche, ja, darum träumen wir auch nachts, dann kommen diese Traumbilder erst recht, oder? Und manchmal ziemlich wirr. Heute Nacht habe ich auch, ja, muss ich ja nicht immer allen erzählen, aber das mache ich auch fast nie. Habe ich geträumt, ich war da in einem Auto von jemand anderem, den ich kannte, und dann kam da auf der Seitentasche, raschelt es, und dann habe ich gedacht, das ist eine Maus, und da kam eine Schlange hoch, und glücklicherweise bin ich dann erwacht. Ja, also wir sind ja nachts verrückt, damit wir am Tag wieder normal sind. Und darum steht es ja in Prediger 5, dass Durch viel Geschäftigkeit kommen viele Träume. Aber wenn wir das ganz bewusst fördern wollen, auch Tagträume, das ist nicht gesund, das ist nicht normal. Und da hinein gehören auch die Traumreisen und so weiter, die in den Kindergärten und in der Schule geübt werden. Das ist ganz gefährlich und das führt in Richtung, das führt direkt in die Esoterik hinein. Ja. Spielt in der Esoterik eine ganz zentrale Rolle. Dieses bewusst visualisieren innerlich und Bilder sehen. Ja, der lange Rede, kurzer Sinn. Eben, sie werden sich schämen. Da werden sich schämen die Propheten, dann jeder wegen seiner Vision, wenn er weissagt. Und sie werden nicht mehr einen härenen Mantel anziehen und zu lügen. Ich habe bei Fußnote 28 geschrieben, das war das typische Prophetenkleid. 2. Könige 1,8, der härene Mantel von Elia. Dann Matthäus 7, Vers 15, die falschen Propheten in Schafskleidern. Wölfe in Schafskleidern. Aber die Schaffelle, das war eine typische Prophetenkleidung. Und dann auch Hebräer 11, Vers 37 wird von den treuen Zeugen gesprochen, die in Schafsfellen und Ziegen, in Ziegenkleidung umhergeirrt sind, in den Höhlen dieser Welt und den Wüsten dieser Welt, verfolgte Propheten. Das ist typische Kleidung. Und also diese Lügenkleidung werden sie nicht mehr anziehen, um sich als Propheten auszugeben. Und jetzt Vers 5. Und das habe ich jetzt ganz wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Und das ist ganz wichtig, nur so kann man überhaupt verstehen, was diese Stelle sagt. Und er wird sagen, wer ist er? Ja, der falsche Prophet von vorhin, ja? Ich bin kein Prophet, ein Mann, der den Erdboden bebaut, bin ich. Ja, also ich bin ein Bauer oder ein Kibbutzmann. Ein Mann, der den Erdboden bebaut, bin ich, denn ein Mensch hat mich erworben von meiner Jugend an. Angestellt, ja? Und er wird zu ihm sagen, was sind diese Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird sagen, die, mit denen ich geschlagen worden bin im Hause der, die mich lieben. Also da in Vers 6 haben wir die gleiche Formulierung wie am Anfang von Vers 5. Und er wird sagen, Vers 6, und er wird zu ihm sagen, wer spricht? Ja, immer noch der falsche Prophet, der keiner mehr sein will. Aber wer ist denn ihm? Er wird zu ihm sagen. Jetzt muss man im Text zurückgehen, Vers für Vers. Kapitel 12 und 13 geht ja fließend ineinander hinüber. Die Kapiteleinteilung ist ja nur eine spätere Hilfe. Aber manchmal macht die, dass wir gedanklich da eine totale Zäsur machen. Das sollten wir nicht. Jetzt geht man von diesem Vers zurück. Wir suchen, zu wem wird gesprochen? Und da kommen wir wieder zurück bis auf Kapitel 12, Vers 10. Und sie werden über ihn wehklagen, wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Und er wird zu ihm sagen, das ist der Messias, der Leidende, der wiederkommen wird. Was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird sagen, die, mit denen ich geschlagen worden bin im Haus der, die mich lieben. Ich sage, es ist so wichtig, dass man hier wörtlich übersetzt, weil viele Bibelübersetzungen haben durch eine Ungenauigkeit, haben sie diese Stelle zerstört und man merkt nicht mehr, dass es hier um den Herrn Jesus geht. Aber es ist ganz eindeutig eine Frage an den Messias, was sind diese Wunden zwischen deinen Händen, diese Nägelmale, die der Herr auch dann zeigen kann, wie damals in Johannes 20 und die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Ja, das sind diese Wunden, die mir damals geschlagen worden sind in Israel, aber dieses Haus liebt mich jetzt, denn das ganze Land kehrt um im Hause der, die mich lieben. Und dann spricht wieder Gott der Vater, Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Genosse ist. Spruch des Ewigen der Heerscharen, schlage den Hirten, und so wird sich zerstreuen die Schafherde. Mein Hirte, das ist wieder der Herr Jesus. In Kapitel 11 hatten wir ein ganzes Kapitel über den Herrn Jesus, den guten Hirten. Und wie er in den Tod gehen muss, für 30 Silberlinge verkauft wird. Und hier sagt Gott, Schwert, erwache wieder meinen Hirten. Das ist Gericht Gottes über den Herrn Jesus am Kreuz wegen unserer Sünden. Und der Herr Jesus wird genannt nicht nur mein Hirte, sondern der Mann, der mein Genosse ist. Der Fußnote habe ich erklärt, Genosse heißt auch mein Gleichgestellter, Amiti. Gott spricht von einem Mann, der ihm gleich ist. Und da müssen wir doch unverzüglich an Philipper 2, Vers 5 denken, wo es heißt, von Christus Jesus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigte, Knechtsgestalt annahm und schließlich gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Der Mann, der mein Genosse ist. Der Herr Jesus ist als Sohn Gottes, Gott dem Vater gleich. Und so sehen wir, das war nicht Hellenismus, als man formuliert hat in Nicäa, der Sohn ist dem Vater wesensgleich. Man hätte auch sagen können, der Sohn ist der Mann, der mein Gleichgestellter ist. Ja, dann wäre es direkt aus dem Alten Testament. Schlage den Hirten, und so wird sich zerstreuen die Schafherde. Der Jesus musste in den Tod gehen und alle seine Jünger wurden zerstreut. So wird diese Stelle auch aufgenommen in Matthäus 27 und diese Erfüllung durch die Zerstreuung der Jünger wird dort belegt. Und ich werde meine Hand den Geringen zuwenden. Und es wird geschehen in dem ganzen Land, Spruch des Ewigen, 2/3 in ihm werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der Drittel wird übrig bleiben in ihm. Und ich werde den Drittel ins Feuer bringen und sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Er, das heißt der Drittel, wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, mein Volk ist er, das heißt der Drittel. Und er wird antworten, der Ewige ist mein Gott. Das ist eine so erschütternde Stelle, die hat sich nie erfüllt in der Vergangenheit. Es geht nicht um ein Drittel der Juden im Ausland. Hitler wollte ja alle vernichten, hat eine Liste mit etwa 9 Millionen gemacht bei der Vorbereitung der Judenvernichtung. Und schließlich wurden 6,5 Millionen wurden vernichtet. Aber hier steht in dem ganzen Land, im Land Israel, 2/3 werden umkommen in der großen Drangsal. Der gläubige Überrest, die 144.000, die werden sich vorher bekehren und werden dann flüchten, sobald der dritte Tempel entweiht ist. Denn der Antichrist wird ein Feind seines dritten Tempels. Er wird sich selbst in den Tempel setzen und sagen, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Der Überrest wird fliehen nach Moab und wird dort von Gott versorgt werden. Aber nach 3,5 Jahren kommen sie zurück. Und im Land wird 1/3 der Bevölkerung sich bekehren. Heute sind es mehr als 5 Millionen Juden im Land. Und 2/3. Das ist schon jetzt eine ganz erschütternde Zahl. Die werden umkommen. Ich frage mich manchmal, wenn ich so die Massen sehe, wer gehört vielleicht zu den 2/3 und wer zu dem 1/3? Aber 1/3 wird umkehren. Aber etwas Tröstliches ist es, wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass 1/3 der Schweizer überleben wird und sich bekehren wird. Das wäre ja eine unglaubliche Erweckung. 2/3. Nein, da sind wir so, so weit weg. Also 1/3, meine ich, der sich bekehren würde. Auf 7 Millionen, das wäre auch eine stattliche Zahl, oder? In der Schweiz. Oder 1/3 in Deutschland. Aber von dem Land Israel wird es gesagt, 1/3. Und jetzt wird auch klar, in Römer 9 steht, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Aber kurz danach in Römer 11 sagt Paulus, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geht das? Ja, wenn 2/3 umkommen, 1/3 bekehrt sich, dann ist dieser Drittel am Schluss ganz Israel. Beides stimmt. Ein Überrest wird gerettet, ganz Israel wird gerettet. Also erschütternd. Aber Gott wird dann dieses Volk wieder ganz klar und offiziell als sein Volk anerkennen. Zacharja 14, Vers 1. Siehe, ein Tag kommt für den Ewigen. Da wird geteilt werden deine Beute in deiner Mitte. Und ich werde versammeln alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und so wird erobert werden die Stadt und geplündert werden die Häuser und geschändet werden die Frauen. Und ausziehen wird die Hälfte der Stadt in die Verbannung. Aber der Rest des Volkes wird nicht ausgerottet werden aus der Stadt. Das ist diese erste Belagerung von Jerusalem, wenn der König des Nordens mit all seinen Verbündeten das Land überrennt. Und dann wird gleich gesprochen über die Befreiung bei der zweiten Belagerung, wenn er zurückkommt aus Ägypten. Aber der Rest des Volkes, Vers 3, und ausziehen wird der Ewige. Und er wird Krieg führen gegen jene Nationen, wie am Tag seines Kriegens, am Tag der Schlacht. Also genauso wie Gott unter Josua gewirkt hat und Sieg gegeben hatte. Vers 4, und stehen werden seine Füße zu jener Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem gegen Osten steht. Der Jesus kommt wieder und er wird auf dem Ölberg stehen. Und hier wird gesagt, der Ewige, Vers 3, wird kommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ja, hat Gott Füße? Ja, der Herr Jesus ist wirklich Mensch geworden in Bethlehem. Und er ist als Mensch gestorben, als Mensch auferweckt. Der Leib im Grab wurde wieder auferweckt. Und er ist so als Mensch in den Himmel gefahren, an Himmelfahrt. Und die Engel haben gesagt, da auf dem Ölberg in Apostelgeschichte 1, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Das heißt, er wird so persönlich wiederkommen als Mensch. Und seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Östlich von Jerusalem, gerade gegenüber vom Tempelberg. Und es wird sich spalten, der Ölberg. Von seiner Hälfte nach Osten und nach Westen. Zu einem sehr großen Tal. Und weichen wird die Hälfte des Berges nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden. Also wenn man auf dem Tempelberg steht, haben wir einen schönen Blick rüber zum Tempelberg, zum Ölberg. Dazwischen das Kidron-Tal. Dann sieht man vom Tempelberg aus sehr schön die Auffahrtskirche, die russische, oben auf dem Berg. Das ist der höchste Punkt des Ölberges. Und dieser Berg wird sich also spalten in der Hälfte. Und zwar, dass da ein Tal entsteht von Osten nach Westen. Also das Tal verläuft dann von Osten nach Westen. Und der Berg, die eine Hälfte, geht nach Norden. Wenn man auf dem Tempelberg steht, den Ölberg vor sich hat, dann ist links, geht die linke Hälfte geht nach Norden und die rechte Hälfte, da geht es nach Süden. Oder? Hier wird ja alles erwähnt, Osten, Westen, das ist das große Tal, mit einem Ost-West-Verlauf und der Berg wird geteilt, eine Hälfte geht nach Norden, eine nach Süden. Also eine geologische Katastrophe wird geschehen. Ja, noch viel mehr. In Vers 5, und ihr werdet fliehen in das Tal meiner Berge, bis nach Azel. Was ist das Tal meiner Berge? Ja, in der Fußnote 37 steht, der Plural Berge bezeichnet hier die neu entstandenen Berghöhen. Nicht wahr? Der Ölberg wird dann zwei Berge. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge, das zwischen dieser im Norden, diesem Ölberg im Süden gebildet wird, da werdet ihr hineinfliehen. Wer? Der Überrest, der in Jerusalem bleibt während der großen Drangsal. Und zu diesem Überrest gehören übrigens auch die zwei Propheten, die zwei Zeugen in Offenbarung 11. Die werden während der ganzen großen Drangsal, 1260 Tage, werden die in Jerusalem weissagen. Das ist der Überrest, der bleibt, der nicht flieht. Azel ist hier wohl Bedazel gemeint, in Micha 1,11 erwähnt. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid wegen des Erdbebens in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Hier wird dieses Erdbeben erwähnt, das schon in Jesaja 6, Vers 1 und in Amos 1, 1 erwähnt wird, in Jerusalem. Im Alten Testament ein ganz schweres Erdbeben. Und daran wird erinnert, wie man damals geflohen ist, zur Zeit von König Usia. Aber da werden sie eben fliehen, aus Jerusalem hinaus in dieses Tal. Und so wird kommen der Ewige, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Der Herr Jesus kommt und alle Gläubigen aus dem Alten Testament, die werden ja auch auferstehen bei der Entrückung, und alle Gläubigen der Gemeinde, sie werden den Herrn Jesus begleiten. Man lese Judas 14, 1. Thessalonicher 2 am Schluss und viele andere Stellen, wo immer wieder gesagt wird, der Herr Jesus Christus wird mit allen Erlösten kommen. Es ist so schön, wenn man auf dem Ölberg steht und so hinaufschaut und denkt, und da kommen wir dann von oben, ja, mit dem Herrn. Wirklich, das ist konkret. Das sind keine Bilder. Ja, das ist eben wirkliche Prophetie. Vers 6, und es wird geschehen zu jener Zeit. Nicht wird sein Licht. Die Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einzigartiger Tag sein. Er ist dem Ewigen bekannt. Nicht Tag und nicht Nacht wird es entsprechen. Warum nicht? Ja, ich habe in Fußnote 42 erklärt, das heißt, dieser Tag wird weder dem entsprechen, was normalerweise ein Tag ist, noch dem, was normalerweise eine Nacht wäre. Denn am Tag wird es dunkel sein und zu Beginn der Nacht wird Licht erscheinen. Es wird ein einzigartiger Tag sein. Vers 7. Nicht Tag und nicht Nacht wird es entsprechen. Ja, weil normalerweise am Tag ist es hell und in der Nacht ist es dunkel. Es wird geschehen um die Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da wird ausgehen lebendiges Wasser aus Jerusalem. Seine Hälfte zum vorderen Meer, das wissen wir, das ist jetzt das Tote Meer, und seine andere Hälfte zum hinteren Meer. Das vordere Meer ist das Tote Meer, das hintere Meer das Mittelmeer. Man orientiert sich am Orient. Das heißt, jetzt hier wird eine Quelle aus dem Tempelberg entspringen. Diese Quelle wird ja schon erwähnt in Hesekiel 47. Wie kommt es, dass plötzlich eine Quelle herauskommt? Ist die schon heute? Nein, die ist nicht heute. Aber wenn es diese geologischen Katastrophen gibt beim Ölberg und Micha 1 sagt, unzählige andere Berge werden zerfließen wie Wachs, ja, dann wird der Tempelberg auch noch erhoben werden, werden wir gleich sehen. Und wenn es so geologische Verschiebungen gibt, dann brechen wasserführende Schichten und plötzlich sucht das Wasser, kriegt das Wasser einen neuen Ausfluss und plötzlich kommt eine Quelle. Oder wenn die Schicht, die aquifere Schicht bricht. Und da wird also Wasser aus dem Tempelberg kommen. Dieses Wasser wird noch erwähnt, ich habe das in der Fußnote 45 erklärt, in Hesekiel 47, Joel 4, 18, Psalm 46, 3, 65, 8 und wir hatten schon in Sacharja 13, 1. Und es wird ein Doppelfluss werden, sagt Hesekiel 47, ein Arm geht runter ins Tote Meer und der andere ins Mittelmeer. Und dann wird das Tote Meer gesund werden, es wird wieder Fische haben, es wird dort Fische geben. Nicht wieder, aber es wird zum ersten Mal geben, ja. Und dann lese ich noch, im Sommer und im Winter wird es geschehen. Das heißt, diese Quelle wird ganzjährig fließen, nicht nur in der Regenzeit des Winters. Und es wird sein, der Ewige zum König über die ganze Erde. Zu jener Zeit wird sein, der Ewige einzig und sein Name einzig. Kein anderer Gott wird mehr eine Rolle spielen. Es wird sich umwandeln, das ganze Land, wie die Arava. Die Arava, das ist dieses Tal mit dem Toten Meer, das eben dort beim Grabenbruch runtergesackt ist, schon nach der Sintflut. Und das wird jetzt wieder geschehen im Land, dass also Gebiete absacken werden. Wie die Arava, von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Und sie, Jerusalem, wird erhaben sein und an ihrer Stätte wohnen. Vom Tor Benjamin an, bis zum Ort des ersten Tores, bis zum Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Keltern der Könige. Und man wird in ihr wohnen und Bann wird nicht mehr sein und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und dies wird die Plage sein, mit welcher schlagen wird der Ewige alle Völker, die in den Krieg ziehen gegen Jerusalem. Vermodern wird sein Fleisch und während er steht auf seinen Füßen, da werden seine Augen verwesen in ihren Höhlen und die Zunge wird vermodern in ihrem Mund. Das ist ganz schrecklich, weil das weist auf biologische, könnte auf biologische Waffen hinweisen. Biochemische Waffen. dieses plötzliche Verwesen und Vermodern. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da wird Bestürzung des Ewigen, da wird die Bestürzung des Ewigen groß sein unter ihnen, da wird ergreifen an jeder die Hand seines Nächsten und erheben wird sich seine Hand über die Hand seines Nächsten. Jeder will noch höher sein, um den anderen niederschlagen zu können. Die werden gegen sich selber in der Verwirrung plötzlich kämpfen. Und auch Juda wird Krieg führen in Jerusalem. Das ist der Überrest, der zurückkehrt. Und es wird gesammelt werden, der Reichtum aller Nationen ringsum. Gold, Silber und Kleider in sehr großer Menge. Und also wird sein die Plage gegen das Pferd, das Maultier, das Kamel und den Esel und alles Vieh, das sein wird in ihren Lagern, gleich dieser Plage. Das heißt, wie die Plage in Vers 12. Und es wird geschehen, alles, was übrig bleibt von allen Nationen, die kommen werden gegen Jerusalem, ja, sie werden hinaufziehen, von Jahr zu Jahr, um anzubeten den König, den Ewigen der Heerscharen, und um zu feiern das Fest der Laubhütten. Und es wird geschehen, dass wer nicht hinaufzieht von den Geschlechten der Erde nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Ewigen der Heerscharen, da wird nicht über sie kommen der Regen. Und wenn das Geschlecht von Ägypten nicht hinaufziehen wird und nicht kommt, so wird nicht über sie kommen der Regen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Ewige die Nationen schlagen wird, die nicht hinaufziehen werden, um zu feiern das Fest der Laubhütten. Dies wird die Sündenstrafe Ägyptens sein und die Sündenstrafe aller Nationen, die nicht hinaufziehen werden, um zu feiern das Fest der Laubhütten. Zu jener Zeit wird auf den Glocken des Pferdes geschrieben sein, Heiligkeit dem Ewigen. Und die Kochtöpfe im Haus des Ewigen werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar. Und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird heilig sein, dem Ewigen der Heerscharen. Und alle Opfernden werden kommen und von ihnen nehmen und in ihnen kochen. Und es wird kein Kanaaniter, das Wort Kanaaniter heißt auch Händler, wird kein Händler mehr im Haus des Ewigen der Heerscharen sein zu jener Zeit. Der Herr hatte sie schon damals hinausgeworfen, die Händler aus dem Tempel. Und da wird der dritte Tempel nicht mehr entweiht werden. Also alle Völker werden sich dann der Regierung des Herrn Jesus in Jerusalem unterwerfen müssen. So kommt Friede und Gerechtigkeit in dieser Welt. Und alle Völker müssen jedes Jahr hinaufgehen nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Und wichtig, man darf den Kalender nicht verschieben. Die Geistesausgießung ist nicht heute. Die kommt erst am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und das Hinaufgehen zum Laubhüttenfest, das ist nicht jetzt. Also wenn da eingeladen wird, alle Christen sollen kommen, um Laubhüttenfest in Jerusalem zu feiern. Paulus sagt in Galater 4, ich fürchte um euch, ob ich vergeblich für euch gearbeitet habe. Ihr beobachtet Tage und Monate. Die Galater haben jüdische Feste feiern wollen als Nichtjuden. Und Paulus sagt, das geht nicht. Auch da wieder Vermischung. Die Gemeinde geht nicht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Wir warten auf die Entrückung. Aber dann diese Nationen, die werden dann hinaufgehen und jedes Jahr Laubhüttenfest feiern im tausendjährigen Reich. Ja, so zeigen diese Kapitel dieses gewaltige Drama und wie schließlich Gott Jerusalem zur Stadt des Friedens machen wird, wie der Name sagt, Jerusalem, Gründung des Friedens. Aber Frieden darum, weil der Herr Jesus der Durchbohrte ist. Die Wunde in seinen Händen und die Wunde in seiner Seite zeugt von seinem Kreuzesleiden. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, dass wir so dein Wort miteinander erforschen durften und immer wieder finden wir dich darin. Wir finden dich in deiner tiefen Erniedrigung, in deiner Bereitschaft für uns in den Tod zu gehen, um alles gut zu machen im Blick auf unsere Schuld vor Gott. Und Herr Jesus, an einem Tag damals hast du alle unsere Sünden hinweggetan und vernichtet. Und Herr Jesus, wir freuen uns auch auf die Zukunft, dass du wiederkommen wirst, um uns zu dir zu entrücken. Wir freuen uns, dass wir dann auch mit dir dich begleiten werden, wenn du deine Rechte auf dieser Erde geltend machen wirst. Wenn du kommen wirst auf dem Ölberg, um verherrlicht zu werden und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt deine Verwerfung in dieser Welt teilen dürfen, aber dann werden wir auch einmal mit dir deine Verherrlichung teilen. Amen.
von sehr erlernten Gründen eine Stunde da. Danke an alle Mose, an Mose und an Mose. Ich bitte jetzt noch vielleicht zwei oder drei, uns zu unterstützen im Aufruf auf dem Saal. Da draußen ist alles freiwillig, im Aufruf kommt die Suche. Ja? Also, wir brauchen nicht nur Leute sagen, wir wollen jetzt mal auch einen in den Turnhallen. Wir finden nämlich, dass wir dort noch zwei, drei Hände noch helfen. Hier wären Stühle, etwa 12 aufeinander gestellt. Da, wo man kann, ist hier unten rein, respektive auf die Wege. Klasse, zum Beispiel, das ist parat. Wir haben noch zwei, drei Hände in den Hinterhalten. Und dann wünsche ich, gute Heimkehr, wollen wir sagen, einen Sonntag, einen schönen Sommer, mit dem Kloster. Wirklich etwas schön. Und am nächsten Studientag ist es uns sehr am Anfang September. Ich weiß nicht genau, an welchem, aber wir haben noch den Freitag. Bis dann.